Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Leute, ihr wisst, was passiert, wenn man den Strukturvertrieb verlässt. Meistens wird einem gesagt, ja, da draußen, die haben eh keinen Erfolg mehr. Wenn man im Strukturvertrieb war und dann rausgeht, verdient man sowieso weniger Geld. Man kann keine Partner aufbauen, man ist ganz alleine. Und es gibt eine ganze Menge Schauermärchen wie Haftung und was weiß ich nicht, was einem erzählt wird, damit man den Strukturvertrieb nicht verlässt. Diejenigen, die sich dann aber doch trauen und aus dem Strukturvertrieb rausgehen, die erleben häufig eine ganz, ganz andere Welt und vor allem eine ganz, ganz andere Erfahrung als das, was ihnen im Vertrieb erzählt wurde. Und zwei Leute, die früher in dem Vertrieb Königswege waren, die haben sich dazu bereit erklärt, hier eine Podcast-Episode mit mir zu machen und einfach mal darüber zu berichten, wie ihre Erfahrung im Vertrieb war, wie der Ausstieg war, wie es ihnen jetzt als Makler geht, damit ihr als Zuhörer die Möglichkeit habt, für euch zu beurteilen, was denn tatsächlich stimmt von den Dingen, die im Vertrieb erzählt werden und was vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Deshalb erstmal herzlich willkommen, Nils Mentgelt und Mani Singh.
Hi Ruslan, danke für die Einladung auf jeden Fall. Freut mich auch. Ich habe viele, viele Podcast-Folgen von dir bis dato gehört und freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Ich freue mich auch riesig. Mani?
Freude ist ganz meinerseits. Genau, und bin gespannt, hier eine coole Folge zu drehen, ja.
Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Bevor wir mit der Thematik reinstarten, also bevor wir in Strukturvertrieb, Maklerschaft und die ganzen Themen reingehen, wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, dass die Leute so ein bisschen Feeling dafür kriegen, wer ihr seid, wie ihr zum Vertrieb gekommen seid und ja, was euch ausmacht?
Ja, können wir gerne machen. Ich würde einfach starten, wenn das passt. Also mein Name ist Nils, bin 22 Jahre jung, bin noch am Studieren, also bin noch BWL-Student. Wie bin ich in die ganze Thematik reingestartet? Bei mir war das Ganze so, vor knapp drei Jahren, wurde ich darauf aufmerksam geworden, dass sich ein Kollege von mir selbstständig gemacht hat im Finanzbereich. Ich fand das damals erst super interessant, weil ich selber schon irgendwie investiert habe in verschiedenste Fonds von der Bank, die aber damals dann gar nicht so gut waren, was ich dann auch irgendwann gemerkt habe. Und ich habe ihn im Endeffekt angeschrieben, habe gesagt, okay, hey, ich muss jetzt den Namen nicht nennen, aber du machst ja irgendwas hier mit diesem Königswege, was ist das denn? Also eigentlich ja der Traum für jeden Strukturaufbauer. Ich habe mich dann irgendwo selber vermarktet und bin dann im Endeffekt eingestiegen. Mir wurde das Ganze erklärt. Am Anfang fand ich erstmal nur die Investment-Thematik cool. Da wusste ich noch gar nicht so, dass es um Versicherung geht, weil nach außen wird das ja nicht so kommuniziert. Ich glaube, du weißt, was ich meine oder ihr wisst, was ich meine. Und so war das dann im Endeffekt, dass ich gesagt habe, okay, ich würde da auch gern starten. Habe im Endeffekt dann da angefangen und war bis dato auch am Anfang oder ja mit der Zeit, es war eigentlich immer gut. Also das kann man auf jeden Fall sagen. War jetzt keine super schlechte Zeit. Mir hat es eigentlich immer gefallen. Und so bin ich im Endeffekt da reingestartet. So war das Ganze bei mir.
Das heißt, du bist direkt nach dem Studium oder besser gesagt noch während dem Studium in Vertrieb gestartet, richtig?
Während dem Studium, das war tatsächlich nach meinem Abitur oder parallel zum Abitur. So war das Ganze bei mir. Ich habe mich selber angeworben, das Ganze dann relativ lang geprüft. Also geprüft im Sinne von, ich habe mir das Ganze angeschaut, habe dann mal geguckt, okay, wenn ich da rein investiere, wie gut ist das denn überhaupt? Und so weiter und so fort, weil das war ja im Endeffekt alles ein Versicherungsmantel. Das wurde einem dann auch erklärt. Aber erst halt ein bisschen später, aber hat auf jeden Fall gepasst. Und bis dann war ich dann knapp zweieinhalb Jahre bin ich jetzt in der Finanzdienstleistungsbranche irgendwie drin. Und so war der ganze Einstieg im Endeffekt bei mir.
Nice. Mani, wie war es bei dir?
Bei mir war es folgendermaßen, ich bin also gelernter IT-Systemkaufmann, parallel zur Ausbildung zum IT-Systemkaufmann wurde ich auch angesprochen von keinem Kumpel von mir. Das war tatsächlich eher ein Fremder, den ich auf einer Dorfkirmes kennengelernt habe. Da bin ich erstmal so mit ihm ins Gespräch gekommen, haben uns ganz gut verstanden und er hat mich dann als Kunden gewonnen. Das aber nicht bei Königswege, das war ein anderer Vertrieb, die dann später zu Königswege gewechselt sind, im Standort Heidelberg. Und haben uns dann super gut verstanden, alles war cool. Mein Hintergrund war es halt einfach, viel über Finanzen zu lernen erstmal und dann halt meine Finanzen für mich auszurichten, um dann später in finanzieller Freiheit zu leben, so wie es, glaube ich, von jedem der Wunsch ist. Wurde dann später gefragt, ob ich Lust hätte, Vertriebspartner zu werden, aber auf anderen Wegen. Wurde dann weiter empfohlen, hier in Richtung Koblenz, da wo ich jetzt aktuell wohne. und bin dann bei Königswege gelandet. Genau, ja. Und das jetzt seit, ja, also ich war 3 Jahre da und genau.
Das heißt, ihr habt beide gewissermaßen einen komplett anderen Einstieg gehabt, weil Nils ist direkt nach dem Abi rein, so mehr oder weniger die erste berufliche Erfahrung, wenn man das so sagen kann. Und du halt erst nach einer vollständigen Ausbildung, aber beides habt ihr gemeinsam, dass ihr beide mehr oder weniger erstmal angesprochen oder rekrutiert wurdet. Naja, wobei Nils hat sich eigentlich selber eingestellt, also das ist
Also ich habe genau, er hat bei mir war das so, Freunde haben mir davon erzählt, dass die einen Termin mit ihm hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, was wurde denn da gemacht? Ich fand das halt super interessant, weil vielleicht kennt man das irgendwie, man will sich irgendwie selbstständig machen, aber man weiß nicht mit was und wie. Und dann guckt man sich welche Sachen an im Internet, was man denn da noch so machen könnte. Aber man findet einfach nichts und dann wird erzählt, okay, der macht Finanzpläne oder macht irgendwas im Investmentbereich oder so und verdient damit viel Geld. Und das war natürlich super interessant.
Ja, das finde ich auch brutal spannend, weil bei uns damals, also ich habe ja damals bei Detekes gestartet, bevor die Struktur, die bei Detekes da war, dann später irgendwann zu Königswege gewechselt hat. Uns hat man auch immer gesagt, es geht um Investment, es geht um Immobilien, es geht um Aktienfonds. Aber es hat mich immer irgendwann gewundert, dass auf den meisten Abschlüssen Versicherung oben drauf stand. Egal, ob es jetzt eine Flex, eine dritte Schicht war, klar, Investment im Versicherungsmantel oder eine BU, manchmal eine BU Invest, die wir damals verkauft haben, oder ein bisschen Sach und ein bisschen Depot wurde auch hin und wieder mal gemacht. Aber Depot beziehungsweise Fonds war nie so das Hauptgeschäft. Das meiste, was geschrieben wurde, war halt immer Versicherung. Wie ist das eure Erfahrung?
Manni, willst du?
Ja, also ich bin ja auch genau wegen dem Thema überhaupt in die Beratung gekommen, Thema Investment, was einen ja auch interessiert oder was den meisten interessiert. Aber dann im Endeffekt habe ich ja eine Versicherung abgeschlossen mit einem Depot als Kern. Und ja, dachte mir das dann so auch, okay. Und als ich dann storniert habe, später nach ein paar Jahren, wurde ich dann auch angerufen. Und dann wird auch wieder, ja, hier Palaver gemacht und viel, ja, ich sag mal so, mit Druck versucht zu halten oder Stornoabwehr zu betreiben.
Ja. Also
Also,
das ist auch eine spannende Gemeinsamkeit, wie ich finde, weil niemand traut sich da irgendwie raus, real zu sein und zu sagen, hey, wir verkaufen Versicherung, ist eine gute Sache. Investment ist eine Beiwischung, die wir ab und zu mit anbieten, wenn es für den Kunden passt. Aber Hauptgeschäft ist halt dritte Schicht, BU und bei dem einen oder anderen vielleicht noch Immobilie. Das wird auch noch relativ stark gespielt. Ich glaube, bei Königswege auch.
bei
Wie
Königswege ist Immobilie, ja, ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Aber wie du schon gesagt hast, AVMBU. Also wenn du als Berater überleben willst, dann machst du AVMBU. Also du makelst im Endeffekt nicht wirklich Versicherung, sondern ist ja auch nicht schlimm, ist einfach nur ein Fakt. Das bedeutet, wenn Leute am Anfang im Strukturvertrieb überleben wollen, dann wird das nur über Altersvorsorgeprodukte oder Investmentprodukte im Versicherungsmantel oder halt Berufsunfähigkeitsversicherung funktionieren. Also allgemein halt irgendwo der Lebensbereich.
Ja, aber ist ja auch irgendwo klar. Man muss ja überlegen, wenn du irgendwo anfängst, dann hast du ja erstens noch nicht so die Provisionsstufe, dass du von ein paar Abschlüssen im Monat leben kannst, also gut leben kannst, über die Runden kommen vielleicht. Und zweitens, so bei den meisten Vertrieben, Thema Bestandsprovision ist sowieso nicht der Fall. Und auch bei einem Depot kriegst du jetzt nicht die Kohle, dass du sagst, ich könnte davon leben, es sei denn, du hast irgendwie deine 10, 15, 20 Millionen under Management. Aber das kriegst du ja in den ersten Jahren auch nicht so easy hin. Deswegen. Finde ich aber spannend, dass ihr beide irgendwo mit dem Thema Investment, mit finanzieller Freiheit, in Anführungszeichen, gelockt, geködert wurdet, oder was das geweckt hat. Und später merkt man dann nach ein, zwei Jahren so, hey, eigentlich habe ich die letzten Jahre nur Versicherung verkauft.
Tatsächlich schon, ja. Also es ist schon so. Ich habe mich ja selber ködern lassen mit dem Thema. Also vielleicht wurde es ja gar nicht so suggeriert, aber ich habe es halt aufgenommen. Okay, da wird Investment gemacht. Ich habe mich dann ziemlich stark darauf gestürzt, was das angeht. Aber wie du schon gesagt hast, ja, im Endeffekt hast du halt nur die Versicherung gemacht, aber du hast auch gar nicht, wie kann man es am besten sagen, ja, so viele Versicherungen gemacht oder so viele Arten von Versicherungen, sondern wirklich nur spezialisiert auf diesen Bereich im Endeffekt. Weil wenn du am Anfang startest, dann bist du bei einer relativ, wie du gerade eben schon gesagt hast, geringen Prozentstufe. Und wenn du jetzt eine Privathaftpflicht machst, dann verdienst du daran 65 Cent. Also ne, du musst ja auch irgendwo oder willst ja auch später davon leben irgendwie. Und das ist natürlich kein Anreiz. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
Ja, also bei uns wurde immer gesagt, Cross-Selling, Sachgeschäft musst du machen, auch wenn du kein Geld daran verdienst, weil das erst ein Stornoabwehr ist und dann dem Kunden Messer aufstellt. Aber ich habe erst später, also wirklich Jahre später erst erfahren, dass es für diese Geschäfte wie verhaftlich, Kfz etc. auch eine Provision und sogar Folgeprovision gibt. Für mich war das damals im Strukturvertrieb, als ich noch bei Tickets war, war das so selbstverständlich, dass man damit kein Geld verdient, dass es einfach nur ein Service für den Kunden ist. Das ist so, ja, das machen andere Vertriebe auch anders. Ich glaube, Königswege schüttet sogar ein bisschen Bestandsprovision aus.
Die schütten komplett. Also das muss man zugutehalten. Also da wird wirklich durchgegeben. Also es bedeutet, wenn du jetzt, keine Ahnung, 6 Euro mit einer Privathaftpflicht, also einen Umsatz generiert hast, dann kriegst du halt da deinen prozentualen Anteil davon ab. Also das wird schon gut gelöst, das muss man sagen. Da hatten wir jetzt nicht so ein Problem wie du. Also das ist ja Horror eigentlich.
Ja, also ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, ab einer gewissen Stufe schüttet Tickets auch irgendwie eine gewisse Bestandspflegeprovision aus oder so. Andere Vertriebe macht es auch so stufenabhängig, umsatzabhängig oder wie auch immer. Aber es ist nie so viel, dass du Monat für Monat über die Runden kommen kannst, ohne neue Abschlüsse zu generieren oder neue Partner zu akquirieren oder irgendwie neue S1 Erstermine zu halten oder wie auch immer. Ja. Aber ihr sagtet beide schon, auch im Vortrag, beziehungsweise in der Vorbesprechung zu diesem Podcast, dass grundsätzlich die Vertriebserfahrung jetzt nicht irgendwie nur schlecht war. Es gibt ja auch andere, die sagen, hey, echt blöde Erfahrungen gemacht. In den vorherigen Episoden haben wir da mit ein paar Jungs von der OVB gesprochen, die da wirklich, wirklich blöde Erfahrungen mit ihrer Führungskraft hatten. War aber eigentlich gar nicht so der Fall. Also bei mir war das vor allem so, die ersten eineinhalb, 2 Jahre, da war ich auch komplett gehypt, da ist man so irgendwie in dieser Energy mit den Leuten im Büro, Schulungen und man tauscht sich gegenseitig aus und jeder schreibt irgendwie seine Ziele auf und dann gibt es eine Telefonparty, terminieren. Und da wird man irgendwie dafür gefeiert, wenn man mal seine 100.000 BWS geschrieben hat. Das war schon irgendwie cool. Wie war bei euch so die erste Zeit im Strukturvertrieb und was habt ihr da eigentlich an der Zeit gefeiert, beziehungsweise an dem Modell oder ja, an der Tätigkeit? Manni, vielleicht fängst du mal an.
Ja, also da war halt sehr viel, ja, wie du schon gesagt hast, man wird halt extrem motiviert. Man wird, also ganz am Anfang war es so, dass man sich erstmal Ziele setzen soll und dann wird halt gefragt, okay, was für ein Auto willst du später mal fahren oder die klassischen Ziele, was für ein Haus willst du später mal besitzen, wie soll das aussehen, visualisier das doch mal und ja, dann das Ganze mal verschriftlichen auf dem Vision Board. Und dann geht halt die Reise los und dann wird halt Potenziale gefiltert und dann geht's halt ab ins Terminieren. Du wirst für jedes oder für jeden, jede Kleinigkeit wirst du gelobt. Und glaube, das ist so der Trick, sage ich jetzt einfach mal, um die Leute im Laufen zu halten. Und dann kommt halt der Strukturplan noch hinzu, wo du für Etappe weiter aufsteigen kannst. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was die Leute da langfristig hält oder diese Hoffnung, später mal da zu sein, wo die Führungskraft ist.
Ja. Habe ich auch gefunden. Ich finde nicht nur dieses Lob, sondern auch irgendwo diese Bindung, die Leute im Strukturvertrieb aufbauen. Also mir wurde früher immer beigebracht, Bindung, Bindung, Bindung und nochmal Bindung. Das ist mit das Wichtigste, um Vertriebspartner aufzubauen. Ja. Du gehst mit denen noch essen, du gehst mit denen Fußball spielen, machst privat auch was mit denen, machst privat Partnerakquise, guckst Potenziale durch. Und ich habe bisher jetzt auch, seit es diesen Podcast vor allem gibt, auch die Erfahrung gemacht, dass die Bindung, die die Leute zu ihrer Führungskraft haben, mit die größte Hürde beim Aufstieg aus dem Strukturvertrieb ist. Weil rein rational hat früher oder später jeder verstanden, dass es sich wirtschaftlich lohnt, seinen eigenen Weg zu gehen als Makler. Also können wir ja später vielleicht mal über ein paar Zahlen sprechen, über ein paar Möglichkeiten. Aber das hat früher oder später jeder geschnallt. Aber das Team, das Büro hinter sich zu lassen, die Freundschaften, die da geschlossen wurden, hinter sich zu lassen, das ist so für die meisten die größte Hürde. Oder wie war es bei dir, Nils?
Ja, 100%. Also das ist, würde ich sagen, so mit der schwierigste Punkt, weil du natürlich auch den Leuten sehr dankbar bist. Und das muss man natürlich auch nochmal sagen. Ich bin sehr, sehr vielen Menschen da auch dankbar. Einerseits für die Möglichkeit, die einem natürlich auch gezeigt wurde, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber hat halt auch lange den Punkt im Kopf, dass ich gesagt habe, okay, die haben mir die Chance gegeben, aber ich muss dann für mich auch mal umswitchen auf, die haben das ja nicht gemacht, weil die mich lieben. Also natürlich wollte ja jemand auch Geld an mir verdienen. Und den Punkt musste ich dann halt auch erstmal in meinem Kopf haben. Aber natürlich brauchst du eine super starke Bindung zu den Leuten auf. Also jetzt, ich sag jetzt mal zu meiner Upline war es super gut. Also sehr, sehr gutes Verhältnis, auch immer noch. Hat mir sehr, sehr stark weitergeholfen bei vielen Dingen. Oder auch andere Leute, die dann geholfen haben, dass ich zum Beispiel als Partner bei mir weggehen wollten, dass die dann nochmal Gespräche mit denen gesucht haben und dann sind die im Endeffekt doch geblieben. Für all die Dinge ist man denen natürlich super dankbar. Und es macht gar nicht so einfach, dann später zu sagen, okay, ciao. Ich gehe jetzt weg, weil das macht ja viel mehr Sinn für mich und keine Ahnung was, weil die Leute verlassen sich ja auch leider irgendwo auf einen, was ich halt kritisch sehe, weil man ist ja auch immer irgendwo ein freier Mensch, aber man wird halt beeinflusst, das ist ganz klar. Bei mir ging es sogar so weit, dass ich gesagt habe, oder zumindest war die Beziehung so eng zu meiner Upline, dass ich gesagt habe, hör mal zu, wir gehen weg, aber wenn du willst, du hast mich dahin gebracht, du bekommst jeden Monat 10% von unseren Umsätzen, wenn du Lust drauf hättest. So, hat er nicht angenommen, aber ich hatte da schon eine tiefe Dankbarkeit, hab die da auch heute noch, was das angeht, oder auch für andere Leute, für die Gedankengänge etc. Also gibt da eine Person, die hält auch noch einen anderen Podcast. Ich weiß nicht, kennt man wahrscheinlich. Staunefabrik.
Staunefabrik.
Und ja, genau. Und ja, genau. Und da war, also von Rick zum Beispiel habe ich da auch super viele, viele Punkte mit in den Kopf bekommen, die mir einfach viel gebracht haben. Und dafür ist man natürlich sehr dankbar. Das ja, muss man natürlich ganz klar
sagen. Man muss auch fairerweise sagen, dass da schon sehr, sehr viele coole Leute drin sind. Und ganz, ganz viele sind auch fair, würde ich sagen. Also gerade wenn es um den Ausstieg geht, da gibt es ganz andere Vertriebe, die machen ganz, ganz andere Spiele, wenn es darum geht, dass du die Kündigung einreichst. Also da habe ich bisher von den meisten Leuten gehört, dass es bei Königswege schon auch fair ablief und dass euch die Geschäftsführung nie irgendwas dagegen gesagt hat, sondern eher nur gesagt hat, hier, pass auf, halte dich einfach an folgende Regeln, dann geht das schon. Aber dennoch gibt es einen Zusammenhang, der in allen Vertrieben irgendwo gleich ist. Und zwar dieses, wie du schon gesagt hast, so, wie kannst du so undankbar sein? Du hast doch so viel gelernt hier. Treulose Tomate, du bist doch illoyal. Das hätte ich von dir nicht erwartet. Ne? Und das sind alles solche Dinge, wo ich mir denke, du hast ja selber gesagt, irgendwo ist man noch ein freier Mensch, aber ganz so frei dann halt doch nicht, weil ich habe die ganze Sache immer so erlebt, das ist wir gegen den Rest, gegen die anderen Vertriebe, insbesondere die DVG oder sowas. Oh mein Gott, da gehen ja alle dagegen. Ne? Oder irgendein anderer Vertrieb oder Ausschließlichkeit oder Banken, ganz schlimm. Und Makler sowieso, also wir gegen den Rest. Und wenn du dich dann einfach mal irgendwie auch nur gedanklich auf die andere Seite begibst und einfach mal fragst, so hey, was kann denn der andere Vertrieb oder was kann man denn als Makler so machen? Wie schaut's denn aus? Da kriegst du nie eine positive Antwort. Niemals. Was ja irgendwo verständlich ist, weil jeder versucht ja seinen Vertrieb, seine Struktur zu pushen. Aber ich fand das schon immer paradox. Irgendwie ist es ja meistens so, dass du in den Vertrieb rekrutiert wirst. Also du wirst da reingeholt. Es sei denn, du bist jetzt halt Nils und sagst, ich habe selber Bock drauf. Aber die wenigsten haben dann die Möglichkeit oder sind so weitsichtig und sagen, okay, ich gucke mir parallel noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten Vertrieb und vergleiche das mal gegeneinander. Sondern die meisten Leute kommen einfach in diesen Vertrieb, denen wird von Tag eins erzählt, hier ist es am geilsten und irgendwann adaptierst du diese Meinung und behältst sie einfach, ohne gegengeprüft zu haben, was es da gibt. Mann, ich sag schon, der im Kopf.
Kann ich nur bestätigen. Also, wir machen ein Beispiel. Meine Schwester arbeitet bei der Bank. Also hat Ausbildung bei der Bank bekommen. Und ich natürlich voll überzeugt von das, was ich mache. Und hab ihr gar keine Chance gegeben, da irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich so, nee, Banken sind alle, ja, nee, nicht so toll. Makler Beste. Und hab mich dann erstmal mit meiner Schwester verkracht. Und ja, aber das ist halt, kommt halt davon, wenn deine Führungskraft oder generell du viel von deiner Upline halt lernst, das ist halt einfach so. Und wenn halt viel Schlechtes über andere Vertriebe geredet wird, dann lernst du halt davon, ist halt einfach so, ne? Und wenn du dann nicht aufwachst, kannst du da schnell in Konflikte geraten, so wie bei mir sogar mit Familie.
Ja, das ist halt krass. Also bei mir war es sogar noch schlimmer. Ich war so überzeugt von den Schulungen, die wir damals hatten, so überzeugt von den Philosophien, wie zum Beispiel Bausparvertrag ist einfach scheiße. Ich habe mich auch mit der Familie verkracht. Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt 3 Bausparverträge, hat darüber das Haus bezahlt und ich habe ihm damals als 21-Jährige gesagt, ja, das ist komplette Scheiße, die du machst. Und der so, was ist, du bist jetzt seit 2 Monaten da, hast noch nichts gerissen und erzählst mir sowas, ne? Also war jetzt unbedingt nicht unbedingt der cleverste Weg, aber das finde ich halt immer sehr, sehr krass, weil man merkt gar nicht, wie sehr man durch die ständige Wiederholung der Schulungen, durch diese Gemeinschaft, die man da kriegt, durch diese Meinung, die man da ständig kriegt, wie sehr man da eigentlich, kann man manipuliert wird sagen? Doch, irgendwie schon, oder sich auch irgendwo manipulieren lässt, oder?
Ja, ich glaube, das hast du immer, oder dass du beeinflusst wirst in deiner Meinung. Das ist ja klar, wenn dein Umfeld daraus besteht, adaptierst du die Meinung, das würde ich schon sagen, ob das jetzt als manipulieren siehst. Ich glaube, du wirst dann immer irgendwo manipuliert, das kann man schon sagen. Ein wichtiger Punkt ist, also wir haben das Ganze mal, also ein Kollege und ich haben das als Betriebsblindheit mehr oder weniger abgestempelt, weil wir halt sagen, okay, du bist dann so krass da drin gefangen und du wüsstest eigentlich, du hast jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Sachbestand von 50.000, 60.000 Euro, du kriegst davon jetzt nur 20.000 Euro ab, aber das wäre eigentlich deine Grundlage, um davon sauber leben zu können und du könntest dir davon halt super viel erfüllen, was du gerne sonst so hättest. Aber irgendwo ist die Bindung oder verschiedene andere Dinge so groß, dass du sagst, du bleibst dann. Und ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ganz kurz noch ein Punkt, du hast es eben angesprochen, zwar mit dem Ausstieg. Da will ich auch nochmal kurz, auf jeden Fall, du hast gesagt, du hast bis jetzt nicht mitbekommen, dass da Probleme gab. Das kann ich auch von unserer Seite so bestätigen. Also gerade die Geschäftsführung von Königswege ist ja super kulant und lässt einen auch sehr schnell raus. Also es gibt Kündigungsfristen in den Vertriebspartnerverträgen, aber die werden auch nicht wirklich ernst genommen, sondern man sagt dann, okay, geh einfach zum nächsten Monat und alles ist gut. Also das muss man denen wirklich nochmal zugute halten und genau. Das
also finde ich auch. Bisher Props an die Geschäftsführung. Ich habe bisher noch kein einziges Mal gehört, dass der Vertrieb wirklich irgendwie den Leuten irgendwie Provisionen gesperrt hat oder sonst irgendwas. Also da gibt es ganz, ganz andere Vertriebe, die da ganz, ganz anderen shady Stuff machen. Deswegen, also das kann man wirklich auch nur lobend hervorheben. Aber nichtsdestotrotz hat der Vertrieb doch ein paar Gemeinsamkeiten mit anderen Vertrieben. Das ist klar, ist auch ein Vertrieb. Gerade wenn du sagst, sowas wie eine Betriebsblindheit, die es da gibt. Ne? Und wie soll ich das sagen? Diese Betriebsblindheit, die führt manchmal so weit, dass man sich gar nicht öffnen will für das, was es da draußen gibt. Also bei uns wurde früher immer gesagt, hey, du bist ja frei, du kannst dir ja mal anschauen, was es da gibt. Mach doch mal eine Testberatung bei der Bank oder mal eine Testberatung bei einem anderen Vertrieb, da siehst du ja, was da läuft. Damals habe ich das als Transparenz empfunden, weil, okay, jetzt habe ich mal bei einem anderen Vertrieb oder bei einer Bank eine Beratung gemacht und die war kacke. So, heißt das jetzt, dass der komplette Vertrieb kacke ist? Du weißt doch nicht, wie es ist, dort in diesem Vertrieb zu sein, wie es ist dort, was du dort beigebracht bekommst, wie dort der Team Spirit ist, wie man dort geschult wird. Vielleicht hast du einfach nur einen schlechten Berater erwischt. Und dass man diese Testberatung so als Transparenz auslegt, finde ich teilweise schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist gut, dass die Leute sich eine andere Beratung anschauen, aber ich fände es gut, wenn die Leute sich auch mal den Vertrieb von innen anschauen würden und dann sagen könnten, okay, ich habe mir eine Meinung gebildet. Weil auch die meisten Führungskräfte in einem Strukturvertrieb wie Königswege kennen häufig nichts anderes. Gut, die früher noch bei Tickets waren und dann rüber gewechselt sind, die kennen das. Oder die man vielleicht von einem anderen Vertrieb abgeworben hat, auch. Aber das war's dann meistens auch. Niemand hat mal wirklich das gemacht, was man seinen Kunden rät. Mal wirklich einen Vergleich machen zwischen Policen, zwischen Bedingungswerken, zwischen grundsätzlich Verträgen. Also da habe ich bisher noch keinen kennengelernt, der das wirklich mal rational für sich aufgedröselt hat und dann gesagt hat, okay, hier gibt's die Vorteile, hier gibt's die Vorteile. Meistens ist es einfach so, ja, ich finde es hier cool, deswegen bleibe ich.
Ja, genervt. An der Stelle, ja, kann ich safe bestätigen. Ich bin ja zum 1.8. freier Makler und habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch bei Null anfange. Also, dass ich halt meinen Kundenstamm trotzdem mitnehme, das lief auch alles super. Aber darf mich jetzt trotzdem wieder neu reinfuchsen in manchen Themen, die ich so im Strukturvertrieb nicht so gelernt habe, wie du gesagt hast. Also, Bedingungswerke mal wirklich vergleichen. Da wird halt die ganze Beratung bei einem anderen Vertrieb über einen Kamm geschert, ja, okay, wenn da irgendwas nicht gepasst hat, dann okay, der ganze Vertrieb ist nicht gut, da lassen wir uns auf keinen Fall beraten. Aber ich bin der Meinung, dass du als Makler die Vor- und Nachteile von jedem kennen solltest, irgendwo, ja, um da halt sagen zu können, okay, auch wenn es so ein kleiner Vorteil ist, der Vertrieb hat einen Vorteil und da kann gegebenenfalls ein Kunde trotzdem beraten werden, an der Stelle.
Ja. Also die spannendste Sache, die mich immer wieder gefragt wird, wenn Königswege-Leute sich für die Maklerschaft interessieren, also für die freie Maklerschaft, nicht Makler bei Königswege, die fragen mich dann immer so, hey, wie sieht's eigentlich mit Produktresearch aus? Wir haben hier eine komplette Abteilung, die Produktresearch machen, die machen das alles für mich, das muss ich ja dann alles nicht machen. Meine Standardantwort ist dann einfach, ja gut, dann machst du deinen Job halt nicht. Weil ich finde, dein Job als Makler, als Vermittler, als Sachwalter des Kunden ist es, die Bedingungswerke zu kennen. Ist es, ab und zu mal reinzuschauen und sich mal reinzufuchsen, um zu wissen, was da wirklich drinsteht. Und nicht einfach nur auf Dritte vertrauen. Weil genau das war damals der Grund, weshalb wir von Tickets weggegangen sind. Weil uns gesagt wurde, hey, die haben uns nicht gesagt, dass es diese und jene Möglichkeiten gibt. Die haben uns nicht gesagt, was Alpha, Beta, Gamma Kosten sind. Die haben uns nicht gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, netto zu verkaufen. Und gleichzeitig wird aber doch genau das im Vertrieb gelebt. Hier, wir haben das Produkt Research gemacht, verkauft das. Oder sehe ich das ein bisschen zu hart? Wie seht ihr das?
Das ist korrekt. Also würde ich tatsächlich auch so sagen, auch bei uns ist das so gewesen, es wird Produkt Research gemacht. Wie die betrieben wurde oder sowas, hätte man wahrscheinlich dann vielleicht auch mal nachfragen können oder sowas, kann man uns dann vielleicht auch selber mal angreifen. Aber ja, also es wurde dann im Endeffekt die Empfehlungslisten rausgegeben. Und die Gesellschaften wurden dann im Endeffekt auch vermittelt. Ein weiterer Punkt, den ich da habe, ist ja zum Beispiel, dass halt auch Vertriebe ja eine große Stärke in der Hinsicht haben. Aber man argumentiert ja auch immer, man agiert im Kundennutzen, aber es wäre auch wirklich mal cool, mit einer Gesellschaft hinzugehen und verschiedene Bedingungswerke auszuarbeiten oder Sonderkonzepte oder sowas zu erstellen, wo ein Kunde vielleicht da Nachlässe bekommt oder ein bestimmtes Bedingungswerk etc. pp. Hat. Das sind ja alles Sachen, die dem Kunden wirklich einen Nutzen, Vorteil oder Kundennutzen bringen würden. Aber stattdessen schaut man sich dann eher an, okay, kriege ich bei, keine Ahnung, Gesellschaft XY noch ein paar Prozente mehr an Provi verhandelt. Also da sehe ich nicht so die Parallele.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob das das einzige Kriterium ist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also, die gucken nicht nur nach Profi, sondern man guckt schon auf den Gesamtnutzen, dass der Vertrieb einen guten Nutzen hat und dass der Kunde einen guten Nutzen hat. Das glaube ich schon, dass das so drin ist. Aber die Argumentation, bei der ich immer schmunzeln muss, ist, dass die Leute sagen, wir als Vertrieb, wir kriegen doch viel höhere Provisionssätze bei Gesellschaft XY als ein Einzelmakler. Wir kriegen 50 Promille, ein Einzelner kriegt nur 45 Promille. Habe ich mir immer gedacht, so, und was juckt's dich? Du kriegst doch trotzdem nur 30% davon. Ist doch immer noch weniger als 45.
Ja, das Spiel hatten wir, das kann Manni, glaube ich, ganz gut mal erklären. Also, das war auch ganz lustig. Ja, also, kannst du ja mal kurz einfach erzählen.
In meiner Wechselzeit quasi hatte ich mehrere Gespräche mit gewissen Personen. Da wurde genau dieses Argument gebracht, dass bei der Vorfinanz beispielsweise jetzt weniger ausgeschüttet wird. Und dachte ich mir so, okay, ja gut, der eine Partner, der ein bisschen frischer dabei war, hat es geschluckt. Ich dachte mir halt einfach so, okay, was bringt es mir, wenn ich in der Karrierestufe eher so Berater oder Seniorberater oder Analyst oder wo auch immer bin, ja, verdiene trotzdem nicht viel dran. Und wie wahrscheinlich ist das, dass man ganz oben anschlägt?
Ja, ich würde sagen, nicht wie wahrscheinlich es ist, sondern wie lange es dauert. Weil wenn du lange genug dabei bleibst, das hat uns damals auch der Divi, den wir damals hatten, hat das auch oft gesagt, es ist nicht die Frage, ob man im Strukturvertrieb erfolgreich wird, sondern wann. Und die meisten Leute, die im Strukturvertrieb nicht erfolgreich werden, die geben auf. Mag ja sein. Und das ist ja auch so, dass du im Strukturvertrieb scheiße viel Geld verdienen kannst. Ist ja alles möglich. Aber wenn man sich mal überlegt, wie lange das im Schnitt dauert, bis du mal DMGM bist, bis du da oben angekommen bist oder Manager oder Partner oder wie es auch immer bei euch bei Königswege hieß. Und vor allem, wie viele Leute tatsächlich unten irgendwie auf keine Ahnung, Managerposition oder darunter rumkrebsen. Ich kenne einen zum Beispiel, mit dem war ich damals bei Tekis, der war schon Seniorberater, ist dann zu Königswege gewechselt, ist, glaube ich, Manager geworden und ist seit über 3 Jahren über diese Position nicht hinaus. Aber hält immer noch an dem System fest, wo ich mir denke, Alter, was du in den 3 Jahren nicht an Geld verdient hast, weil du nicht die volle Provision bekommen hast, das holst du in den nächsten Jahren niemals wieder auf. Geht doch irgendwie nicht.
Ja, 100%. Das war auch ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, natürlich will ich die Maklerschaft lang machen, aber mein Anreiz ist es nicht, dass ich jetzt mit, keine Ahnung, 40 noch hingehen muss und auf Krampf jedem eine AV und eine BU antreten muss, weil darauf ist das System ausgelegt im Endeffekt. Natürlich kriegst du deine Bestandsprovision, die du auch sammelst, aber die bringt dich halt auch im Karriereplan nicht so voran, wie du es gerne hättest. Also wir reden halt über Stufen, da musst du mehrere tausend Euro Umsatz schreiben und da bringt es dir halt nicht viel, wenn du 6 Euro mit einer Privathaftpflicht jetzt zum Beispiel einen Umsatz generierst. Das bedeutet, der Plan ist auch wirklich nicht so darauf ausgelegt, dass du viel Sachgeschäft irgendwo dann machen sollst, sondern es geht halt wirklich nur um diese Punkte. Und da habe ich mir auch gesagt, okay, du verlierst natürlich auch dann super viel Geld, wie du es jetzt gerade eben schon angesprochen hast, was du ja dann theoretisch auch dafür nutzen könntest, dass du entweder dir eine Lead-Kooperation aufbaust oder andere Dinge und dich einfach, ja, keine Ahnung, dass du einfach mehr Kapital anhäufst im Endeffekt. Ah, und das fällt natürlich alles weg.
Was du dir an Coaching, Mentoring, Werbekosten, was du da alles bezahlen könntest, wenn du einfach die volle Probi hättest, das ist einfach unglaublich, ne? Ich habe einfach inzwischen die feste Überzeugung, dass die meisten Strukturvertriebler, vor allem diejenigen, die so lange auf unteren Positionen rumkrebsen und einfach nicht vorwärts kommen, dass sie so einen heftigen Confirmation Bias haben, also dass sie ständig nach der Bestätigung ihrer Meinung suchen und alles andere irgendwie ausblenden, dass sie da einfach nie wieder rauskommen können. Also egal, ob sie da erfolgreich werden oder nicht. Ich meine, überleg mal, wenn du seit 5, 6, 7 Jahren in der Branche bist und immer noch deine 16, 17, 18, vielleicht 20 Promille bekommst, da muss doch irgendwann klar sein, dass das vielleicht nicht der richtige Weg für dich ist, oder?
Ja, ganz kurz noch von mir dazu. Das sehe ich genauso. Und ich habe halt auch das Problem, so wie du es jetzt gesagt hast, was man ja auch nicht vergessen hat, ist ja, dass das Geld ja nicht 100%ig sicher ist. Ja. Also du verdienst es zwar, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, in meinen Augen irgendwie 3.500 Euro oder sowas im Strukturvertrieb verdienst, das Geld ist nicht sicher. Also du hast es nicht verdient. Das ist ein Kredit, den du bekommst und den zahlst du jeden Monat mit Vertrauen im Endeffekt von der Kundenbasis zurück. Und in meinen Augen, meiner Meinung nach, kam das einfach ein bisschen zu kurz, dass darüber gesprochen wurde, sondern so schnell wie möglich mach dich komplett selbstständig, kündige deinen Job etc. pp. Vielleicht kann da Manni auch noch gleich ein bisschen was zu sagen, wie das bei ihm war. Aber so hatte ich das zum Beispiel jetzt halt mitbekommen. Kann natürlich auch sein, dass es Leute pusht und auf eine nächste Ebene bringt, aber ich finde es halt auch ein gewisses Risiko, was die Leute eingehen. Vor allen Dingen, wenn es da mal Stornos hageln sollte, was passieren kann. Und dann muss man halt gucken, dass man nicht irgendwie privat insolvent wird oder halt Privatdozent anmelden muss.
Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass jungen Beratern gesagt wird, dass Storno von der Beratungsqualität abhängt. Je besser die Beratungsqualität, desto besser, desto weniger Storno kommt. Das wurde mir damals immer gesagt und das war auch immer so. Und ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit dem Generalmanager, den wir damals bei Tekis hatten, als es darum geht, hey, Storni, das Ganze ist irgendwie schwierig, das funktioniert nicht. Und seine Antwort ist mir bis heute im Hinterkopf geblieben, der einfach gesagt hat, ja, mach doch einfach mehr Kunden. Wenn du mehr Umsatz schreibst, dann jucken dich die Stornos nicht, weißt du? Und das finde ich so behindert, weil die Leute einfach nicht verstehen, dass eine Provision auf eine Bruttopolice ein Vorschuss ist, wo man noch nacharbeiten muss, wo man den Kunden betreuen muss und vor allem, wo man einfach mal damit rechnen muss, dass sich im Leben desjenigen etwas verändert, sich von der Frau geschieden, muss plötzlich Unterhalt zahlen, kann sich nicht mehr leisten. Oder Corona ist dazugekommen, hat einen Job verloren, kann sich nicht mehr leisten. Da hast du keinen Einfluss drauf und der Storno kann kommen. Und den Leuten wird im Strukturvertrieb meistens immer gesagt, ja, nee, das hängt nur von der Beratungsqualität ab. War das bei euch auch so, Manni?
Ja, richtig. Also als ich dann meinen ersten Storno bekommen habe, dachte ich mir so, okay, was ist jetzt schiefgelaufen? Ja, also es wurde mir auch nicht erzählt, dass das überhaupt, also dass man stornieren kann und dass man dann die Provision zurückzahlen muss. Es wurde mir vorneweg gar nicht erzählt. Ja, aber kann ich genauso unterschreiben. Also das wird einem nicht so beigebracht. Man sagt, mach guten Service, leg einen Servicetermin alle 3 Monate oder 6 Monate, wie auch immer. Und dann storniert der Kunde. Aber ich dachte, aber dann, wenn der Kunde arbeitslos ist, ist es scheißegal. Also wie gut deine Beratung ist, der ist arbeitslos, hat kein Geld mehr. Und du verdienst dann, musst deine Kohle dann zurückzahlen. Ist einfach so.
Schlimm fand ich auch, dass dieses Thema Storno, wie du es gesagt hast, dass das gar nicht so offen behandelt wurde, sondern ja, es gibt ja eine Storno-Reserve, die wird ja zurückgelegt, aber am Arsch, die Storno-Reserve wird ja nicht mit einem Storno verrechnet. Das ist ja, das ist einfach so, das, was mir an Transparenz fehlt im Vertrieb, dass die Vertriebe einfach sagen, hey, guck mal, du kannst hier eine Menge Geld verdienen, aber das ist erstmal ein Vorschuss und es ist sehr, sehr wichtig, Rücklagen zu bilden für den Fall, dass Storni kommen und noch eine Sache, über die niemand spricht, Steuern. Das Finanzamt will früher oder später auch mal Geld sehen. Und die meisten Vertriebler, die leben halt so von Monat zu Monat, so mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Und wenn sich das Finanzamt dann nach 2, 3 Jahren meldet und die dann erstaunt sind, dass sie plötzlich einen 5-stelligen Betrag an Steuern zurückzahlen müssen, da sieht es auch blöd aus. Also hat man uns damals auch nicht wirklich gesagt. Ne? Das Einzige, bei uns war es nicht mal, Rentenversicherung war nicht mal das Thema bei der Theke, sondern da hieß es einfach, ja, unterschreib das, dass du befreit bist, passt das schon. Aber dass du nur 3 Jahre befreit bist und dass die nach 3 Jahren auf dich zukommen und fragen, hey, wie sieht's eigentlich aus? Musst du vielleicht nachzahlen? Das war auch nicht so das Thema. Also ich weiß jetzt nicht, ob Königswege da transparenter ist oder nicht, aber das sind so Themen, wo ich denke, hey, das ist irgendwie nicht fair gegenüber jemandem, der die Branche nicht kennt und nicht weiß, wie man damit handhabt, sondern man rechnet ihm nur vor, hier, guck mal, wenn du 2 Kunden im Monat gewinnst, hast du deine 1.000, 2.000 Euro, wenn du das gut machst. Aber letztlich hast du danach gegebenenfalls sogar mehr Probleme als vorher. Weil manche Leute, die fangen ja an, machen 3, 4 Monate, gewinnen ein paar Kunden, stellen fest, ist doch nichts für mich, gehen raus und dann kommen die Storni rein. Und dann musst du es trotzdem zurückzahlen. Also ja, das finde ich schon dann irgendwie nicht ganz so geil.
Hundertprozentig. Also, Mani, sag du.
Ja, es wird sich halt viel mehr auf Vertrieb konzentriert, statt auf alles andere, was eigentlich noch, ja, auch dazugehört oder was dich auf festem Boden hält. Wie du gesagt hast, ja, mit der Rentenversicherung, Stornorücklagen, Steuern etc. Es wird eigentlich einfach darauf getrimmt, okay, setz dir erstmal Ziele und dann mach Vertrieb, obwohl du das nicht mal richtig kannst. Und dann kamen bei mir jetzt beispielsweise in meinem Fall jetzt auch so Kommentare wie, okay, willst du denn nicht erfolgreich werden, wenn man sich nicht getraut hat? Also so, da gibt's halt einige Stories, die ich nachher noch ein bisschen ausführlicher erzählen kann. Aber ja, so viel dazu. Es wird sich viel zu viel auf Vertrieb konzentriert, obwohl man gar nicht so richtig Vertrieb kann.
Ja. Das Beste finde ich, dass bei uns immer so erzählt wurde, ja, bei uns lernst du Unternehmer zu sein. Rückwirkend betrachtet würde ich sagen, nein. Du lernst, wie Manni es gerade gesagt hat, du lernst, wie du ein guter Vertriebler werden kannst. Du lernst, wie du Partner akquirierst, wie du Kunden akquirierst. Aber wie man ein Unternehmen führt, was es bedeutet, Gehälter zu bezahlen, was es bedeutet, Sozialversicherung zu bezahlen, Rentenversicherung zu bezahlen, was es bedeutet, eine Gründung von einer GmbH durchzumachen. Okay, das macht ihr bei Königswege doch auch durch. Das ist mit die Ausnahme von dem Vertrieb, den ihr da habt. Aber Steuern, Krankenkassenrücklagen, beziehungsweise überhaupt irgendwie damit umgehen können, was Marketing bedeutet, wie man Kundenakquise macht, außer Potenziallisten schreiben, was alles noch irgendwie zum Unternehmersein dazugehört, das ist irgendwie nicht ganz so häufig Thema. In den meisten anderen Vertrieben zumindest.
Ja, also ich würde sagen, da hast du auf jeden Fall recht, aber also auch da würde ich sagen, man muss differenzieren. Also es gibt bestimmt, wie du gerade eben schon gesagt hast, bei Königsweg kannst du theoretisch auch deine GmbH etc. machen. Also da gibt es auch Ausnahmen, das weiß ich auch, die haben dann Personalgehälter von ja, sehr hohen Summen, wenn man das so sagen kann, aber es ist nicht die Regel, da hast du auf jeden Fall recht. Und wenn ich mir erfolgreiche Freimakler anschaue, da ist das aber die Regel. Also ich war zum Beispiel, oder wir waren dann auf einer, ja, nicht auf einer Messe, sondern auf einem Treffen, wo mehrere erfolgreiche Makler sind, wenn man das so sagen kann, also die gute Umsätze generieren. Und wenn du dich dann mit denen unterhältst, das sind einfach Sphären, da würdest du gerne hinkommen, wenn dann jemand sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen Sachbestand von 3 Millionen zum Beispiel und der kriegt dann da seine Prozente da drauf. Das ist ja wirklich das Coole und auch der Anreiz, den man dann so sieht in der Versicherungsbranche. Oder auch als die Debatte kam mit, hier, was war das nochmal, Provisionsannahmeverbot war das ja, glaube ich, also dass die ganzen Rentenversicherungen etc., dass da halt keine Provision mehr, ah, nee, gar nicht, das war der Maklerstatus, das war das Problem, glaube ich, ne? Ah, nee, allgemein aber das Provisionsannahmeverbot, glaube ich.
Den Provisionsdeckel meinst du?
Nee, nicht Deckel, sondern dass du keine Provision mehr bekommen solltest für AV zum Beispiel, also, oder ja. Lebensgeschäft.
Sowas, ja.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Aber auf jeden Fall hat es so alte Makler, hat es komplett trocken gelassen, also die hat es nicht wirklich interessiert. Ja. Aber so, wenn du jetzt halt die ganzen anderen Leute angeschaut hast, junge Makler, die wirklich nur auf AVBU getrimmt sind, da, das reißt einfach das komplette Lebenswerk einfach mal weg. So, wenn diese Regelung kommt und andere Makler sagen, okay, komm, wir machen Sach, Sach, Sach. Und für die ist es überhaupt kein Problem. Und auch da habe ich bei Königswege eine Person gehabt, die habe ich da sehr bewundert. Die hat super, super hohen Sachbestand und das ist ja auch wirklich das, was cool ist. Du kriegst wiederkehrende Einnahmen jedes Mal. Das ist wie mit Immobilie und auch da ist meine Meinung, das kam einfach viel zu kurz oder viel zu wenig da noch mit rein, dass man auch damit sich wirklich viel aufbauen kann.
Ja, aber kann ich aber irgendwo verstehen. Du musst ja die Partner irgendwo motivieren, du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass sie das geil finden, da zu sein. Du musst ihnen zeigen, dass sie Geld verdienen können. Und wenn du denen erstmal beibringst, Haftpflicht, Rechtsschutz, Wohngebäude zu verkaufen, dann dauert es halt ein paar Jahre, bis du damit irgendwie ein spürbares Einkommen aufbaust. Klar, nach 10, 15, 20 Jahren, so wie die Altmakler, wie du es gesagt hast, die fahren alle Porsche und haben eine dicke Rolex und verwalten ihren Bestand irgendwie so ein bisschen, dreimal die Woche, eine Stunde am Tag, weil da die wiederkehrenden Provisionen kommen. Aber das ist auch ein Ziel, auf das sie bewusst hingearbeitet haben. Im Vertrieb oder speziell im Strukturvertrieb ist das eben kein bewusstes Ziel, sondern das bewusste Ziel Neukunden, neue Partner. Wo kommt der nächste Kunde her? Wo kommt der nächste Partner her? Und das ist auch irgendwie so das Mindset. Das fand ich auch irgendwie rückwirkend betrachtet. Damals fand ich geil, aber rückwirkend betrachtet fand ich das irgendwie echt seltsam, dass ich mir in jeder Situation, egal ob ich irgendwo im Club, an der Bar oder auf einer Familienfeier war, Gedanken darüber gemacht habe, wer könnte hier als Partner in Frage kommen oder wen könnte ich als Kunde akquirieren. Das war irgendwie, ich weiß nicht, heute bin ich richtig froh darüber, dass es mich echt kalt lässt, weil ich jeden Tag hunderte von Leads reinkriege, wo ich weiß, meine Leute arbeiten die ab. Und ich kann einfach auch irgendwo in eine Shisha-Bar gehen oder mit Leuten einfach unterwegs sein, ohne die voll quatschen zu müssen und meinen Pitch auswendig zu können. Aber damals war das irgendwie so voll normal.
Ja. Also du wurdest voll darauf getrimmt. Also,
ja, auch, ne? Ja. Mal kurz off-topic, was ist euer bester Elevator-Pitch?
Boah, ich habe letztens einen von dem gehört, der bei Tickets war. Aber ich hatte tatsächlich noch so in der Hinsicht keinen. Aber ich habe gehört, dass es bei Tickets immer noch gang und gäbe ist tatsächlich. Also ich hatte letztens wen da, der war bei denen in der Grundausbildung oder wie man das auch immer nennt. Und da hat er einen gemacht mit, der, ja, ich arbeite im Investmentbereich oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und versuche Konzepte.
Investmenthaus.
Ja, genau, ja, irgendwie sowas. Also ich hab tatsächlich keinen Elevator-Pitch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Manni. Du hast ja die Zeit, da nochmal zum Besser mitbekommen.
Ja, ich habe die alle so ein bisschen verdrängt, aber sowas wie Finanzkanzlei wurde auch mal ganz oft angepromotet oder Startup oder so sowas. Ja, aber kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also du kannst berufliches Privates irgendwie nicht so trennen, wenn du dann privat unterwegs bist. Also ich bin ja ganz frisch als freier Makler unterwegs und fühle mich auch viel, viel freier, sage ich jetzt einfach mal, weil ich nicht diesen Druck habe. Du siehst ja automatisch in der Person einen Kunden oder einen potenziellen Partner. Du bist ja irgendwie dazu, du hast so eine Brille auf und irgendwie analysierst, okay, ist das jetzt ein potenzieller Partner oder Kunde?
Aber du hast ja auch keine andere Möglichkeit, weil du musst ja irgendwie auf Leute zugehen, um Umsatz machen zu können, um davon leben zu können. Es ist ja nicht so, dass du wie wir jetzt in Facebook 2, 3 Knöpfe drückst, eine Maschine anwirfst und die Telefonnummern generiert, die du anrufen kannst, sondern du musst ja Netzwerken gehen. Du musst ja Leute anquatschen, du musst ja pitchen. Ich erinnere mich noch ganz genau an unsere Partnerakquise-Anrufe, die wir gemacht haben. Hey, wir sind ein Finance-Startup für ein Hamburger Investmenthaus. Wir wollen ein paar neue Standorte eröffnen und suchen dafür motivierte Leute, die als Führungskräfte in Frage kommen. Kennst du da zufällig jemanden? Wir wollen nicht Unmengen an Geld für Werbung ausgeben, sondern wollen direkt gute Empfehlungen bekommen. Und hey, wenn du jemanden kennst, dann können wir dich sogar mit einer Provision vergüten. Und dann sagt er entweder, ja, ich hatte da selber Interesse dran oder ich kenne da einen. Und weißt du, diese Scheiße wurde uns damals die ganze Zeit beigebracht, anstatt mal ordentliches Marketing zu machen. Das kann ich heutzutage überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
Richtig. Also der Pitch hat sich ja bei dir gut eingebrannt.
Ich habe noch ein paar andere. Ich habe noch so viele auf Lager. Ich konnte die alle hin- und auswendig, Junge.
Ja, ist so. Das noch schlimmer ist es, wenn du dann hauptberuflich bist, kein Nebeneinkommen mehr hast oder sowas und dann noch alleine wohnst, dann ist es ja noch krasser.
Ich kenne Leute, die haben FIFA-Abende und Mario-Part-Abende in ihrer WG veranstaltet, um Partner zu akquirieren.
Ja, Nils lacht schon.
Selber.
Ja, das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich dann in die Koblenzer Innenstadt gezogen bin. Nils war auch auf der Party. Genau, haben wir ein paar Leute zusammen getrommelt und dann wirklich Party gemacht mit Bierpong, Mario Kart, die klassischen Spiele. Was haben wir noch gemacht? Waren wir im Argo? Nee, im Argo Stair waren wir nicht. Also berühmter Club in Koblenz. Aber genau sowas hat sich dann durch die Jahre dann gezogen. Also ich bin nur in eine Innenstadt gezogen, habe mir eine Wohnung da angemietet, die nicht günstig ist. Ja, um dann einfach nur Partys zu machen, obwohl ich eigentlich gar irgendwann gemerkt habe, ey, das ist eigentlich gar nicht meins. Ich bin eigentlich überhaupt kein Partymensch. Habe es einfach nur gemacht, weil Führungskraft gesagt hat, ja, mach das, dann gewinnst du Partner. Genau, und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, ey, das ist überhaupt nichts für mich. Habe es aber trotzdem gemacht, irgendwie, weil ich dann trotzdem immer diese Brille auf hatte und diese Hoffnung hatte, wie du am Anfang gesagt hast, weiter aufzusteigen.
Aber dir wird ja nichts anderes beigebracht. Also natürlich hast du diese Hoffnung, klammerst dich daran fest, weil du siehst ja in deiner Führungskraft, in deinem Mentor irgendwo ein Vorbild und der hat es ja geschafft, bis dahin zu kommen. Und das ist einerseits gut, weil du kannst von jemandem lernen, der schon da ist, wo du irgendwo gewissermaßen sein willst, aber auch schlecht, weil du immer nur das beigebracht bekommst, was er kann. Also Strukturvertriebe wehren sich ja bis heute noch vehement, Social Media und Lead-Generierung auszurollen. Kriegen sie einfach nicht hin. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber die kriegen es einfach nicht hin. Die beharren immer noch auf Vorträge. Ich weiß, dass es Vertriebe gab, die während der Corona-Pandemie, während der Ausgangssperre auf Vorträge zu Partnern und zur Kundengewinnung gesetzt haben. Wo sich jeder normale Unternehmer denken würde, das ist doch geistig behindert. Ja? Aber gut, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über mögliche Einzelheiten gesprochen, was cool war, was nicht cool war. Ihr habt ja schon gesagt, was euch begeistert hat am Strukturvertrieb, war ja letztlich irgendwo das Thema Investment, was irgendwo einen reingeholt hat, die Gemeinschaft, dass man dort auch recht viel lernen konnte. Wann war so der Punkt bei euch, wo ihr gemerkt habt, hey, vielleicht ist das doch nicht die grünste Wiese, auf der ich mich bewegen kann. Vielleicht gibt es da draußen doch was Cooles. Und was hat euch dazu bewegt, Strukturvertrieb ein bisschen zu hinterfragen?
Bei mir, da fällt mir direkt was ein. Also bei mir war der Punkt, wo die Bindung ein bisschen eingekracht ist zwischen meinem Mentor. Also da war der Punkt, wo ich das ganze System ein bisschen hinterfragt habe, wo ich dann nicht so blauäugig durch die Königswege-Welt gelaufen bin. Hier eine kurze Story. Das war die Montagsausbildung. Ganz normal geplant, dass ich da 18 Uhr ins Büro fahre mit meinem Team. Da kam aber ein Zwischenfall, familiär kam da was zwischen, wo jemand handgreiflich geworden ist aus der Familie gegenüber meiner Mama. Also dann habe ich das auch genauso meiner Führungskraft kommuniziert, dass ich nicht komme, beziehungsweise nicht kommen kann, weil da ist was dazwischen gekommen, ne? Da war Gewalt im Spiel, Polizei war da, habe ich meiner Führungskraft genauso gesagt. Dann kam ein Audio nach der Ausbildung, gegen 9 oder 10 Uhr, dass meine Führungskraft nicht mehr mit mir arbeiten will, dass ich meine Partner alleine ins Büro fahren lasse und die Wochenplanungen eingestellt werden und dass ich weiterhin Vertriebspartner bleiben kann, aber keiner mehr mit mir arbeiten möchte oder will oder er jetzt, ne, in dem Fall.
Weil du einmal nicht zur Montagsausbildung gekommen bist.
Einmal nicht zur Montagsausbildung gekommen bin und weil ich halt meine Familie vorgezogen habe, in dem Fall, vor meinem Business. Ich glaube, das war so der Hintergrund.
Das ist irgendwo geisteskrank. Also das habe ich schon öfter gehört. Ich habe auch von einem Vertriebspartner aus einem anderen Vertrieb gehört, dass er so auch ein familiärer Vorteil, Vater ist ins Krankenhaus gekommen und da in der Montagsausbildung gesagt hat, hey, ich kann nicht, Vater ist im Krankenhaus. Und da hat die Führungskraft einfach nur trocken gesagt, was ist los mit dir, hast du keine Ziele?
Ja, so ungefähr. Also das gleiche Gefühl habe ich auch empfunden, wie der Vertriebspartner dann. Ne? Also war im Prinzip das Gleiche, was mich so sehr gekränkt hat, was mich heute noch verletzt, muss ich ehrlich sagen. Und das war so der Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich ein bisschen aufgewacht bin. Da habe ich hin und wieder mal ja so hinterfragt, das ganze System ja hinterfragt. Dann ein halbes Jahr keine Wochenplanung gehabt oder das war wirklich so, dass ich da nicht mehr mit meiner Führungskraft gearbeitet habe. Da habe ich auch gemerkt, okay, wofür habe ich dann eigentlich noch eine Führungskraft oder wofür gebe ich dann die Prozente noch ab? Und das war so der Türöffner in dem Game.
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil es gibt ja ganz viele Führungskräfte, die so diesen ja, wenn du was willst, musst du es dir holen machen. Ne? Es ist eine Hohlschuld, es ist keine Bringschuld. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses Arrogante, dieses so, ja, du bist doch selbstständig, bist du Unternehmer, mach mal. Und wenn du was brauchst, dann musst du mich halt fragen, wenn ich Zeit habe, dann mache ich es mit dir. Und dann bist du irgendwann mal raus, zoomst mal raus, guckst dir das Ganze aus der Vogelperspektive an und denkst, hey, der verdient doch an jedem Atemzug, den ich mache, mindestens XY-Provision, je nachdem, auf welcher Stufe du bist. Und dann kommt er mir mit Hohlschuld. Was soll denn das sein? Das verstehe ich bis heute jetzt, also aus der heutigen Perspektive überhaupt nicht mehr. Aber Manni, vielen Dank für deine privaten Einblicke. Nils, was hat dich dazu bewegt, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen?
Bei mir waren es mehrere Dinge. Also kam nicht ein ausschlaggebender Punkt, jetzt zum Beispiel Manni, sondern mich hat immer gestört, wer und was dann alles akquiriert wird als Partner. Also es war ja wirklich so, es gab eigentlich keine Anforderungskriterien etc. Und da waren dann schon ziemlich dubiose Geschichten dabei, dass dann irgendein Kollege gemeint hat, dass sein Dealer zu ihm gemeint hätte, er würde jetzt auch eine Vertriebsschulung, ne, irgendwie bekommen oder keine Ahnung was. Also sein ja, also es ist wirklich sehr, sehr krass. Das ist das, was uns damals so kommuniziert wurde. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Das zieht ja jetzt dann auch sehr krass meinen Ruf in Dreck, was das angeht. Das wollte ich einfach nicht. Und da habe ich mir gesagt, so kann ich mir das halt nicht vorstellen. So war es halt zumindest damals. Also es wurde sehr, sehr viel akquiriert, sehr, sehr viel halt auf Partneraufbau gelegt. So war das zumindest dann da. Dann hat mich weiterhin getriggert oder es waren halt so verschiedene Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte einen Punkt bei Königswege gehalten und zwar war das zum Beispiel, wie mache ich eine PKV jetzt? Weil wir hatten PKV, muss jeder wissen oder weiß nicht, ob das so gang und gäbe ist, aber das wird bei uns über Profiberater abgedeckt. Und dann war bei mir einfach so das Problem, dass ich mir gedacht habe, okay, hey, wie soll ich denn das jetzt machen? Und das fand ich halt super blöd, weil eigentlich bin ich ja eigenständiger Makler und sollte das können. Aber das war ein Grund, der mich dann zum Beispiel da gehalten hat, wo ich mir dann gedacht habe, bin ich denn wirklich dann so frei und unabhängig, dass ich sage, okay, hey, ich habe jetzt Angst rauszugehen, was auszuprobieren, was Eigenes zu machen, weil ich nicht weiß, wie ich das mit der PKV dann geregelt bekomme. Sowas war zum Beispiel ein Punkt und ich würde sagen, der ausschlaggebendste Punkt, also das mit den Partnern hat mich genervt, aber dann wurde mir halt gesagt, okay, hör mal zu, du kannst bei Königswege deine eigene GmbH machen, was auch cool ist, dann distanziere dich einfach von Königswege allgemein oder von dem Namen, den wir dann da im Endeffekt hatten. Da habe ich gesagt, ja, okay, gut, das ergibt Sinn. Dann habe ich aber bei mir das größte Problem gehabt, und zwar, dass die Leute, die ich ja unter mir habe, dass ich es schwierig fand, denen zu sagen oder denen zu erklären, dass die davon leben können. Weil ich halt genau wusste, dass es super schwierig für die wird, wenn die halt nicht ganz, ganz viele Partner aufbauen. Und das war so ein Punkt, der hat mich sehr, sehr krass getriggert, wo ich gesagt habe, ja, ich kann ja nicht Leute aktivieren und sagen, ey, guck mal hier, das kann mega cool und geil werden und so weiter und so fort, obwohl ich eigentlich weiß, dass es vielleicht gar nicht so kommen wird. Und das fand ich halt sehr, sehr blöd, weil ich gesagt habe, okay, wenn eine Person was macht und die schreibt jetzt, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Euro Umsatz, aber sie bekommt halt nichts davon, ja, dann kann sie auch nicht davon leben. Und das war für mich so ein
Dornenkopf. Nichts ist es ja nie, es ist immer ein Bruchteil davon, aber
ja, glaub, genau.
Der Ebene, wo du halt wirklich eigenständig akquirierst, eigenständig berätst, eigenständig deinen ganzen Scheiß machst, wo du nicht mehr die Hilfe von der Führungskraft kriegst, was ist das? Senior Consultant? Manager? Wahrscheinlich schon früher, ne?
Also, Manni, was willst du sagen?
Also, wo du keine Hilfe von deiner Führungskraft kriegst, ich glaube, das ist bei Königswege jetzt nicht der Fall, also muss ich tatsächlich sagen. Also, du wirst unterstützt, definitiv.
Ja, Moment mal, was verstehst du als Unterstützung? Potenziallisten durchgehen, Wochenplanung, ja, das kriegst du immer. Aber genau. Es ist nicht so, dass du jetzt Hilfe in der Beratung kriegst, dass die Führungskraft in die Beratung mit reinsetzt. Es ist nicht so, dass du Hilfe bei der Akquise kriegst, dass hier irgendwie Marketingstrategien ausgearbeitet werden. Es ist nicht so, dass du Hilfe im Servicekonzept kriegst. Du kriegst eine Wochenplanung und du kriegst so Namen, Potenziale, die man durchgeht und wie könnte man den akquirieren. Das kriegst du.
Ja, genau. Also das primär, safe. Also das andere fällt hinten runter. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das habe ich jetzt auch noch nicht so bekommen. Da sind wir wieder bei dem Thema, du bist kein richtiger Unternehmer, wenn du die ganzen anderen Dinge nicht drauf hast.
Ja. Und das meine ich. Also irgendwann bist du halt in der Lage, selbstständig zu akquirieren, zu beraten und zu betreuen. Also eigentlich 99% des Jobs zu machen, aber kriegst trotzdem, dann was, 25, 30%, 40% von der Provision?
Ja, kommt drauf an. Also wenn du jetzt halt dann, wenn, also ich würde jetzt mal sagen, ab der Position, wo du wirklich alles eigenständig können solltest, wäre eigentlich Analyst. Und da bist du, glaube ich, bei knapp 30%, also ja, wie du gesagt
Ja.
hast.
So, und dann machst du deine, mit deinem Team oder vielleicht insgesamt deine, wie du gesagt hast, 50.000 Euro Umsatz für den Vertrieb, kriegst aber nur 30% davon. Das ist aber irgendwo eine Rechnung, die man sich selber überlegen muss, ob das fair ist oder nicht. Ja, und klar kann man da jetzt sagen, ja, du bist erst durch den Vertrieb zu dieser Fähigkeit gekommen, dass du das machen kannst. Okay, aber ich bleibe doch auch nicht in dem Laden, in dem ich eine Ausbildung gemacht habe, für immer, obwohl es mir vielleicht irgendwo anders besser gehen könnte, wo ich bessere Angebote bekomme. Ja? Das ist halt auch so mit der Punkt. Und Nils, nochmal zu deiner Sache, dass da alles und jeder eingestellt wurde. Früher habe ich das auch nicht wirklich verstanden, weil ich dachte, hey, du wirst doch vernünftige Leute haben, du wirst doch einen vernünftigen Ruf, du wirst doch einen vernünftigen Vertrieb aufbauen. Heutzutage sehe ich das persönlich so, jeder neue Partner ist eine Leadquelle. Ist eine Lead-Generierungsmethode. Ich hole einen neuen Partner ran, der hat vielleicht 3, 4, 5, 6, 7, 10 Kontakte, die er mit reinbringt. Ich berate die ab. Wenn er dann keine Kontakte mehr hat, wird er ausgespuckt. Egal, ob er dabei bleibt oder nicht. Man gibt jedem die Chance, seine ersten 10, 15, 20 Kontakte zu akquirieren. Und wenn die Leute dann nicht weiterkommen, im Sinne von Kontakte abgearbeitet, keine Empfehlungen mehr, kein Umfeld mehr, dann heißt es ja, geh netzwerken oder du wirst halt fallen gelassen. Das ist die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Und deswegen wird jeder Mögliche akquiriert, weil es eine neue Kontaktquelle ist. Das ist der eigentliche Grund aus meiner heutigen Sicht.
Ja, hundertprozentig. Also hast du ja auch letztes Mal schon mal gesagt in deinem anderen Podcast, Fluktuation ist gewollt. Das habe ich danach auch erstmal so erkannt und habe mir dann auch so die Frage gestellt, okay, wie schaffen es denn große Strukturvertriebe überhaupt zu überleben? Und das sind natürlich diese ganzen Bestände, die sich da ansammeln. Und ich glaube, Manni kann das genauso bestätigen wie ich. Wir haben schon so viel, also ich würde sagen, wir haben schon viele Leute kommen und gehen sehen in der Zeit, wo wir da waren. Und ja, es ist auf jeden Fall schon hoch. Und das war halt nicht so mein Stil. Ich habe halt gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Partner da habe, dann würde ich den gerne dahin entwickeln, dass er wirklich davon leben kann. Und dass das auf jeden Fall funktioniert. Und für mich war das einfach zu unrealistisch, dass man das damit hinbekommt. Beziehungsweise du bist halt irgendwann bei einer gewissen Stufe und bleibst dann da vielleicht auch länger drauf stehen. Und wenn du halt, keine Ahnung, deine 7.000 € Umsatz schreibst, dann könntest du damit normal, wenn du davon, keine Ahnung, 90% oder sowas kriegst, dann könntest du davon gut leben. Aber mit 30, 38%, dann kannst du halt wiederum nicht davon leben. Also, das ist halt so das Problem an der Geschichte.
Das ist schwierig, ne? Ja. Okay, da hat ja jeder so seine eigenen Beweggründe. Das von Manni finde ich immer noch krass, also dass man so wenig Verständnis für einen familiären Zwischenfall hat, dass man dann so wirklich hart abgedrängt wird. Das geht sogar für mich schon irgendwo persönlich ein bisschen zu weit. Ich verstehe ja, wenn man irgendwie Business und Vertrieb aufbauen will, aber da muss doch irgendwo ein bisschen Menschlichkeit sein, oder? Hattest du schon vorher Schwierigkeiten mit deiner Führungskraft oder kam das so aus dem Nichts?
Es hat sich, also nee, das war das erste Mal so richtig. Also vorher eigentlich alles super. Wir waren zusammen im Urlaub, haben ein privat super Verhältnis. Und das war so das erste Mal, ja.
Heftig.
Was man fairerweise noch sagen muss, ist, dass natürlich jetzt auch unsere eigenen Erfahrungen sind, die wir da haben. Jetzt zum Beispiel Manni mit seiner Führungskraft oder ich mit der Akquirierung dann, oder wo ich von einem Kollegen mitbekommen habe, jetzt hier diese Dealer-Geschichte etc. Das sind unsere eigenen Erfahrungen und das muss natürlich, also das soll jetzt nicht für ganz Königswege sprechen, aber es
Nee,
war halt
klar,
wirklich so.
das ist natürlich gibt es immer überall auch gute und irgendwo auch schlechte, aber das finde ich auch. Solche Geschichten werden halt normalerweise nicht angesprochen. Normalerweise sagt man nicht, hey, das ist wirklich passiert, sondern dann heißt es dann irgendwie, ja, keine Ahnung. Insbesondere stimmt, finde ich, das, wenn die Leute den Vertrieb verlassen wollen oder den Vertrieb dann verlassen, wie sich dann das persönliche Verhältnis verändert. Ich habe damals auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass jeder irgendwo im Strukturvertrieb befreundet ist. Egal, ob man im selben Team ist oder im anderen. Man verbringt Zeit miteinander, es wird Pizza bestellt, man geht auch irgendwie abends mal auf den Absacker. Manni, du hast sogar gesagt, du warst mit deinem Führungskraft im Urlaub, ne? Also es wird so der Anschein erweckt, dass man wirklich befreundet ist. Und dann sagst du, ich treffe jetzt eine Entscheidung für mich, weil ich mein Leben besser machen möchte. Ich habe hier eine Opportunity für mich gefunden, die ich besser finde, und die heißt freier Makler. Und dann, in 9 von 10 Fällen habe ich die Erfahrung gemacht, dass du dann einfach wirklich fallen gelassen wirst, dass du dann plötzlich der Feind bist. Und dann werden noch Geschichten über dich in dem Vertrieb erzählt, die sind jenseits von Gut und Böse. Also ich glaube, das könnt ihr irgendwo auch nachvollziehen, oder?
Ja, also ich glaube, da hat Manni eine andere Erfahrung gemacht als ich. Also ich muss bei mir sagen, meine Führungskraft wirklich eine super Persönlichkeit. Und da gab es auch kein böses Blut. Wir sind heute auch noch nicht mehr so eng befreundet, aber schon noch befreundet. Aber ja, ich würde sagen, da kommt es tatsächlich drauf an, wenn du über die hast. Bei Manni war es da, glaube ich, schon noch mal ein Stück weit anders. Bei mir war es wirklich gut. Also er hat versucht, das rational zu lösen. Ich habe halt gesagt, für mich macht das keinen Sinn. Und auch für meine Partner, weil ich auch irgendwo Verantwortung für meine Partner habe und nicht sagen kann, okay, hey, ich will das so und so lösen. Ja, dann war es im Endeffekt so, ich durfte sogar noch, das muss man fairerweise sagen, ich durfte auch noch in die Büro bleiben für die Übergangszeit, weil ich hatte ja Kündigungsfrist und beziehungsweise bin dann erst in meinem neuen Büro 2 Monate später eingezogen, weil ich das natürlich nicht direkt anmieten konnte. Und da war er aber auch so fair und hat gesagt, du darfst noch gerne im Büro bleiben und sowas. Das war schon, bei mir war es super korrekt, das muss ich halt wieder dazu sagen. Die haben uns aber auch fair verhalten. Die haben gesagt, okay, hör mal zu, wir schreiben dir noch die nächste Stufe und dann gehen wir. So, also weil er halt nicht mehr kurz davor entfernt war und das muss ja auch nicht sein. Genau, und so haben wir das geregelt. Aber ich glaube, Manni kann da ja so eine andere Seite erzählen.
Ja,
Da bin ich auch
also.
sehr gespannt. Also sorry, wenn ich das nochmal kurz unterbreche. Nils, deswegen sagte ich, in 9 von 10 Fällen, das, was du
Ja, aber
erlebst,
ich war dann der eine, ja.
war super eine super Ausnahme. Meistens habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die Leute gehen, dann sind sie plötzlich von heute auf morgen statt Freund Feind. Aber Manni, vielleicht sagst du einfach mal ein paar Takte von deiner Seite dazu.
Ich glaube, ich gehöre zu der Neuner-Fraktion. Ich könnte schon fast sagen, du sprichst mir da aus der Seele. Also es war genauso, wie du es erklärt hast. Ich hinterfrage jetzt auch gerade die Freundschaft, die wir in den 3 Jahren oder 3,5 Jahren jetzt aufgebaut haben. Es war nicht einfach. Also ich bin teilweise heute noch ein bisschen am Hadern. Also da wurden halt Sachen gedroppt, sowas wie, ja, es wird schwierig, dich jetzt noch privat zu treffen, wenn du gehst. Aus datenschutzrechtlichen Gründen. Heißt, wenn wir uns privat unterwegs sind, könnten wir schwierig über die Arbeit reden, wegen Datenschutz. Ja, also da dachte ich mir so, okay, dann hat jemand Freundschaft nicht richtig verstanden oder kann das für sich nicht definieren. Genau, und gab da etliche Gespräche mit mehreren Führungskräften, wo dann auch, also als ich gegangen bin oder gekündigt habe, da war zwischenzeitlich auch mein Geburtstag. Also vor meinem Geburtstag habe ich tatsächlich schon gesagt, hier, ich kündige. Habe das der Führungskraft, habe meine Führungskraft direkt Bescheid gegeben, dass ich gehe, nicht irgendwie das Ganze in die Länge gezogen. Mit der Geschäftsführung hat auch alles wunderbar geklappt, habe die Geschäftsführung vorher angerufen, habe gesagt, hier, bevor ich jetzt die Kündigung per Mail raushaue, sage ich dir das gerne mündlich oder persönlich jetzt am Telefon. Und das hat auch super funktioniert, wie Nils gesagt hat, dass man da außervertraglich direkt rauskommt. Allerdings, wie gesagt, vor meinem Geburtstag habe ich da gesagt, habe ich jetzt gesagt, habe ich meiner Führungskraft gesagt, dass ich kündige. Dann an meinem Geburtstag, was ich auch ein bisschen fragwürdig fand, habe ich eine Karte bekommen, geschenkt bekommen, wo drin stand: Ich freue mich, dass du mich beruflich und privat begleitest. Also, das sagt dann, dachte ich mir auch so, okay, hä? Hat da jemand was falsch verstanden?
Ja, das ist wahrscheinlich vorher rausgeschickt worden.
Genau so, sowas halt zum Thema Manipulation, ne? Also ich weiß nicht, was derjenige damit bezwecken wollte, aber genau das war der heftigste Punkt, dass man halt Freundschaft und Berufliches nicht trennen kann, was mich auch dann getroffen hat. Und es, also im Juli war dann halt so die Zeit, wo ich gewechselt habe, wo mehrere Gespräche stattgefunden haben, da mal eine Textnachricht, da mal ein Gespräch, hier mal ein Anruf. Also wie so ein Rosenkrieg, kann man schon sagen. Und jetzt im August Funkstille. Also,
Ja,
wo ich jetzt.
also ich habe da ein paar Gedanken dazu. Und zwar, also das mit dem Datenschutz finde ich Bullshit, weil, also du musst ja nicht über den Geburtstag, die Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und die Blutgruppe deines Kunden sprechen. Also das finde ich kompletter Bullshit wegen Datenschutz. Aber ich glaube, der wahre Grund teilt sich in zwei Dinge auf. Zum einen war das eine nutzenbedingte Beziehung. Also solange der Nutzen von dir in Form von Overhead, in Form von Provision bestanden hat, war es gut, sich mit dir auszutauschen, weil der Nutzen gegeben war. Und zum anderen ist es geschäftsschädigend, weil überleg mal, ihr beiden seid unterwegs, geht irgendwo in der Bar, er hat vielleicht einen potenziellen Partner dabei oder trifft er jemanden, den er akquirieren will, und dann fragt er dich, ja, bist du auch bei Königswegen? Und du sagst nein. Und schon hast du in die Akquise reingekackt. Ja? Das sind beides aus geschäftlicher, aus rationaler Sicht nachvollziehbare Gründe, aber dann wäre ich auch auf deiner Seite und würde sagen, dann hat diese Person diese Freundschaft entweder nicht verstanden oder niemals richtig ernst gemeint. Das sind dann schon Dinge, die wehtun.
Richtig, ja, bin ich bei dir.
Ja. Vor allem, was ich dann auch sehr, sehr spannend finde, ist, wie innerhalb des Vertriebes dann über einen geredet wird. Weil solange du mit an Bord bist, solange du mit dabei bist, ihr habt es ja vorhin gesagt, man wird ja so gut wie für alles gelobt. Ne? Warum Kunden gewonnen, top. Partner gewonnen, top. Einsatz gezahlt, top. Einen guten Vortrag gehalten, top. Und dann gehst du und dann werden Vorträge gehalten, ja, der hat ja sowieso nicht zu uns ins Unternehmen gepasst und der verdient jetzt sogar noch viel, viel weniger Geld als vorher. Und ja, Nils, bei dir war das der Fall, ne? Dass die
Ja,
Leute
genau, das,
weniger.
ja, das war der Punkt, den ich auch gerade eben noch, den ich gerade eben noch ansprechen wollte, weil das war so ein Punkt, der hat mich wirklich genervt, weil ich halt gesagt habe, also ich selber bin auf keinen zugegangen von Königswege, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock da auf Beef, ich will einfach meine Sachen machen und fertig ist. Was ich wiederum nicht cool finde, ist, wenn ich halt von Personen angerufen werde, also Manni hat mich angerufen, wir haben dann darüber gesprochen, wie es bei mir aussieht und so weiter und so fort. Ich habe ihm meine Sachen erklärt. Aber dann halt hinzugehen und zu sagen, okay, hey, ich würde jetzt weniger verdienen, du kriegst bei Vorfinanz zum Beispiel nur insgesamt 35 Promille, dann werden dann irgendwelche wilden Rechnungen aufgestellt, das muss nicht sein. Also ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, okay, man will das jetzt irgendwie anhand von sachlichen Sachen irgendwie vergleichen, so, kein Problem, alles gut. Aber das war so ein Punkt, das ist auch so ein Grund für mich gewesen zu sagen, okay, hey, das muss man irgendwie mal an den Leuten erzählen, vielleicht auch in einem Podcast, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute deshalb im Strukturvertrieb bleiben, weil man einfach diese Sachen ja eingetrichtert bekommt, die gar nicht stimmen. Das bedeutet, mir hat niemand vorher gesprochen, wie viel ich verdiene. Mit mir, oder ich weiß nicht, ob die sich jemals die Promillesätze angeguckt haben, aber scheinbar nicht. Und diese Rechnungen waren einfach komplett nicht korrekt. Und damit dann Leute zu halten, ist halt falsch, weil es ist halt einfach gelogen.
Also das ist aber auch Usus im Strukturvertrieb. Ich weiß noch damals, als ich auf dem TIC war, das glaube ich, da hat sich der Vorstand damals auf die Bühne gestellt und hat wirklich 30 Minuten lang eine Rede darüber gehalten. Entweder man ist mit uns oder man ist gegen uns. Wer uns verlassen hat, der ist entweder gescheitert oder ist nach ein paar Jahren zurückgekommen. Also das war so gang und gäbe. Und dass das so geblieben ist, dass das als, wie soll ich sagen, nicht Steuerabwehr, aber eine Abwehr dagegen ist, dass Partner gehen, dass man sagt, hey, da bist du auf jeden Fall verloren, wenn du rausgehst. Das ist schon irgendwie ein bisschen cringe, ne? Vor allem, also ich weiß nicht, ob du jetzt offen darüber sprechen möchtest oder nicht, aber verdienst du weniger als bei Königswege?
Nein, definitiv nicht. Also es ist vier bis fünffache, je nachdem. Also wir verdienen, also ich verdiene auf jeden Fall viel, viel mehr und auch jeder meiner anderen Leute, die mitgewechselt sind, verdient viel, viel mehr. Du bist, auch ein weiter Punkt ist immer so, du bist als Makler allein, das stimmt nicht, aber das stimmt 0,0. Du kannst dir halt deine Sachen einfordern, bei wem du sie gerne hättest. Das ist halt viel
Du
cooler.
kannst alleine sein, wenn du
Genau.
aufpasst.
Genau, aber du musst nicht, du bist nicht dazu gezwungen. Also du kannst dir wirklich aussuchen, mit wem möchte ich da jetzt zusammenarbeiten. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das bedeutet, wenn ich Bock auf ein Coaching habe, dann kann ich mir eins buchen. Es gibt auch noch andere Leute, das müssen vielleicht auch viele Leute im Strukturvertrieb verstehen, es gibt auch noch andere Leute, die euch helfen können, die nicht in eurem Strukturvertrieb sind, aber die werdet ihr nie kennenlernen. Und tendenziell sind das mehr als die Leute, die im Strukturvertrieb sind. Also das ist halt immer so eine Sache, die war für mich ganz wichtig.
Ja, das vier- bis fünffache hast du gesagt. Also wir sprechen schon von gut fünfstellig, oder?
Ja, also das war, ja, das kann man schon so
Okay.
sagen. Also das auf jeden Fall.
Ja, also fand ich nur nochmal wichtig, dass wir das Ganze unterstreichen. Also an denjenigen, der hier, ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber wenn er der Meinung ist, rumzuerzählen, dass du weniger verdienst, fände ich das ganz gut, wenn er vorher vielleicht nochmal fragt, bevor er sowas erzählt. Das sind alles Themen, die so nicht sein müssen. Ja, ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch finde, ist diese, ja, bei der Vorfinanz kriegt man nur 35 Promille und als Makler hat man so hohe Kosten. Was sagt denn ihr dazu?
Ich würde sagen, Manni, fang du mal an, wie es dir kommuniziert wird.
Also ich bin jetzt frisch gewechselt. Ich habe tatsächlich weniger Kosten, allein wegen der berühmten BKZ, die ich jetzt nicht mehr zahlen muss. Habe jetzt ein eigenes Büro, wo ich auch, ja, mein eigenes. Ich hatte bei Königswege noch ein eigenes Büro, was ich dann verlassen habe oder verlassen musste. Habe jetzt ein eigenes Büro aufgemacht und zahle jetzt tatsächlich weniger. Und Rentenversicherungsbeiträge glaube ich auch nicht mehr. Ne, Nils? Oder?
Makler bist du nicht mehr rentenversicherungspflichtig, das stimmt.
Ja, das auch nicht mehr. Ja. Und habe jetzt meine Umsatzplanung gemacht diesen Monat. Also wenn jetzt auch einer um die Ecken kommen sollte, dass ich auch weniger verdiene, also da kann das gleich unterstreichen, was ihr vorhin gesagt habt. Genau. Aber Nils, du bist ja länger dabei, da darfst du gerne mehr von berichten.
Ja, also im Endeffekt, ja, natürlich, du verdienst mehr, das ist ganz klar. Auch jetzt zum Beispiel, ich bin zum Beispiel mit Partnern gewechselt, das ist ja auch immer so ein Punkt im Strukturvertrieb, kannst du keine Partner aufbauen zum Beispiel, das wird ja auch immer oft gesagt.
Du
Doch,
meinst als
kannst du musst
Makler.
den halt,
Im Strukturvertrieb kannst du
ah,
schon
genau,
gerade
sorry,
machen.
sorry. Als freier Makler kannst du keine Partner aufbauen, auch das ist Quatsch, du musst halt rationale Nutzen bieten, du hast halt nicht dieses starke Instrument von den Bindungen, die schon direkt irgendwie von oben kommuniziert wird, dass man sagt, okay, das hier ist meine Upline und so sieht das aus, sondern muss wirklich rationale Argumente liefern. Zum Beispiel, okay, ich zahle das Büro und so weiter und so fort. Oder ich zahle vielleicht diese BIS-Tool mehr und dafür regeln wir das einfach so und so. Aber da ist halt jeder frei.
Generell einfach Mehrwert. Einfach mal,
Genau.
um das zu sagen, weil das ist auch so eine unausgesprochene Wahrheit, dass Führungskräfte im Strukturvertrieb oft einfach keinen Mehrwert mehr bieten, aber einfach mitverdienen, weil sie halt in der Upline sind. Und
Ja,
das
das.
interessiert das freie Makler halt nicht. Das geht halt nicht, weil sobald du keinen Mehrwert mehr bietest, sagen die Leute, fuck you, und mache ich das halt alleine.
Ja, das drückt es eigentlich auch perfekt aus. Also, das hatte ich tatsächlich mit einem Partner von mir gesprochen. Der hat gesagt, bis Person XY versteht er noch, dass er Geld abgibt, aber darüber hinaus versteht das gar nicht mehr. Die hat er einmal im Jahr gesehen, vielleicht, und das hat er nicht verstanden, wieso die Person dann halt auch Geld mitverdient. So. Und natürlich kann man dann sagen, ja, weil die Person ja dafür verantwortlich ist, dass die Person dir den Input geben kann, aber das Rad kannst du super weit spinnen. Und das habe ich dann halt, ja, oder halt auch nicht so eingesehen, was das angeht. Und halt wirklich, wie du schon gesagt hast, man muss wirklich einen Mehrwert bieten, wo Leute auch sagen, okay, da bin ich jetzt bereit für. Und jeder ist frei in seiner Gestaltung. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, hey, ich möchte weggehen, dann kann er ja auch gerne weggehen. Aber es wird halt nicht diese aggressive Bindung betrieben, dass man sagt, okay, du musst jetzt bei mir bleiben. Wo man natürlich sagen muss, die ist im Strukturvertrieb anders. Das bedeutet, natürlich hast du eine Bindung, das ist gewollt, dass die aufgebaut wird. So ist zumindest mein Eindruck. Und das ist am freien Markt einfach anders. Und ich habe zum Beispiel dann Angst wegen der PKV, vielleicht haben da andere auch irgendwie Angst vor oder sowas. Aber es gibt auch andere Makler, die mit euch einen 30-70-Split machen. Und die wird es wirklich zu Genüge geben.
Erstens das, also wie schon gesagt, man kann als Makler allein sein, man muss aber nicht, man kann auch einfach offen auf Leute zugehen, mit denen sprechen, sich da austauschen. Und zweitens, was halt auch so ein Punkt ist, eine PKV ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Wenn du da mal ein paar Schulungen besucht hast, dich ausgetauscht hast, das zwei, dreimal beobachtet hast, wie man es macht, dann hast du das auch drauf. Also ist jetzt nicht so, dass du da jetzt lernst, wie man am Herzen operiert und dass man das einem Spezialisten abgeben muss. Meine persönliche Überzeugung ist, dass es dieses Spezialistentum im Strukturvertrieb nur gibt, um diese Spezialisten überhaupt am Leben zu erhalten und über die Runden zu kriegen. Weil wer im Strukturvertrieb keinen Vertrieb aufbaut, also kein Team aufbaut, der ist eigentlich im falschen Geschäftsmodell. Und da wirst du ja als Einzelmakler viel, viel mehr Geld verdienen. Weil klar, wenn du ein brutaler Aufbauer bist und 10 Partner im Monat anbindest, dann kann das irgendwann vielleicht laufen. Wobei auch die können dir weggehen. Also auch da gibt es sehr, sehr gute Beispiele dafür. Aber ein Spezialist, die meisten Spezialisten, die ich kenne, die im Strukturvertrieb bleiben, sagen, ich mache es nur, weil ich Zug für das Geschäft kriege. Und zwar gerade für das Thema PKV. Ein BU-Spezialist oder IA-Spezialist, die sind meistens abgefuckt, weil sie nur die kaputten Leute kriegen, also die richtig kaputten Leuten. Und dann ist es auch schwierig, damit wirklich irgendwie Geld zu verdienen. Infi-Spezialist macht natürlich auch Sinn. Für die macht das auch überhaupt keinen Unterschied, ob die jetzt freier Makler sind oder nicht, weil das ist sowieso schon eine freie Provision. Und das ist auch wirklich ein Geschäft, wo nicht viele einfach so machen können, weil das wirklich ein Vollzeitjob ist. Aber gerade PKV, hey, ganz ehrlich, du hast einen 34D gemacht. Setz dich mal 2, 3 Wochen hin, lies dich in das Thema ein, tausch dich mit anderen aus und dann läuft das auch.
Ja, und das meinte ich vorhin auch, ich muss mich neu einarbeiten von einer Sparte, von der ich keinen Plan habe. Also es ist nicht die einzige, gibt es bestimmt noch ein paar, so von gewerblichen Sachen oder sowas. Da gab es halt auch Leute, worauf jemand zurückgreifen kann. Und das finde ich halt ein bisschen im Nachgang scheiße, ehrlich gesagt, weil so kann ich mich nicht als Experte oder als Versicherungsexperte oder sowas positionieren. Das packt mich ein bisschen ab.
Ja, aber findest du es jetzt scheiße, dass du dich einarbeiten musst, oder findest du scheiße, dass das dir vorher als nicht so kommuniziert wurde, dass das ein Thema ist, in das man sich reinarbeiten kann?
Ich finde, dass das nicht so kommuniziert wurde im Strukturvertrieb, dass man sich auf eigene Faust da einarbeiten kann. Ich finde es sogar gut, dass man sich da selbst einarbeiten muss, weil so vertraue ich mir selbst auf meine Expertise und nicht auf die von jemand anderem, der Produktresearch oder sonst was macht.
Ja, auch ein ganz, ganz häufiger Punkt. Ich habe von Leuten gehört, die aus dem Vertrieb gekommen, die sagen, hey, ich musste das Thema an Spezialisten abgeben und der Spezialist war einfach scheiße. Der hat einfach schlecht verkauft oder falsche Produkte verkauft oder hat ein Thema nicht berücksichtigt und hat irgendwas vergessen. Gut, auch das ist sicherlich nicht die Regel, aber ich persönlich finde, wenn du ein Geschäft machst, wenn du dich gerade zum Beispiel als Berater für den Kunden spezialisierst, dann musst du doch dein Handwerk so drauf haben, dass du die meisten Dinge drauf hast oder zumindest kontrollieren kannst, ob derjenige, an dem du das Geschäft abgibst, ob der das richtig macht. Und wenn du das halt nicht kannst, dann ist es, keine Ahnung, wie wenn du einfach jemanden mit dem Blind vertraust, um einen Plan davon zu haben. Das ist halt komisch dann.
Ja, ist bei mir tatsächlich leider so passiert, wie du es gesagt hast. Also ich kenne den Spezialisten und ist es blöd gelaufen, aber es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ich hatte im Endeffekt Stress mit dem Kunden, weil ich die Person halt weiterempfohlen habe. Und es ist genauso passiert. Du hattest dann Stress, weil eine Sache vergessen wurde, und zwar war das die Beitragsrückerstattung halt, wenn du nichts einreichst. Und die war einfach viel niedriger als davor in dem Tarif. Und das gab Stress. Das war nicht cool. Also dem Kunden zu erklären, weshalb
der Grund, für viele Leute ist das ja der Grund, warum sie in der PKV sind, weil sie leistungsbezogen bezahlen. Wenn sie halt nicht zum Arzt gehen, dann kriegen sie eine weitere Zurückerstattung. Und wenn du das als Profi-Berater vergisst, dann sorry to say, aber dann such dir einen anderen Job, Mann.
Ja, ich sag jetzt mal so, ich kenne ihn und es ist wirklich blöd gelaufen, aber natürlich war das im Endeffekt blöd für mich und ich kann dann aber, ich würde halt gerne die Schuld auf mich nehmen und sagen, okay, war mein Fehler, aber in der Hinsicht, natürlich habe ich ihn empfohlen und dadurch ist es ja auch mein Fehler, aber ich glaube auch, weil du es gerade eben angesprochen hast, ist es für Leute, die entweder keinen Partneraufbau machen, ich würde aber auch sagen, dass es ein Grund ist, dass du diese Profischienen hast, weil du damit natürlich auch Leute hältst. Das bedeutet, ich hatte einen Struggle und habe gesagt, okay, wie mache ich jetzt meine PKV? Und es sollte ja eigentlich kein Grund sein zu sagen, ich bleibe jetzt im Strukturvertrieb.
Ja, tatsächlich. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber ja, klar, super viele Leute fragen mich, hey, habt ihr PKV-Spezialisten oder habt ihr oder BAV-Spezialisten? Ganz klar. Ja, doch, klar.
Du bist nicht mündig. Also du wärst es gerne. Du wärst gerne der volle Berater da draußen. Aber wenn eine Person zu dir kommt und sagt, mach mir mal eine PKV, dann muss man sagen, ja, wir haben dafür unseren Profiberater. Das hat mich halt auch getriggert, weil ich gesagt habe, okay, hey, ich will doch meinen Kunden voll beraten. Und das sorgt natürlich auch dafür, also Mann, ich würde jetzt mal wetten, du hast ja auch Gedanken gemacht, okay, wie kann ich jetzt PKV machen oder sowas, was das angeht, zum Beispiel. Das
ist ein Thema bei mir, richtig, ja.
Ja. Und das ist halt blöd, deshalb zu bleiben.
Das erinnert mich gerade irgendwie, ich weiß nicht, warum mir dieser Gedanke kommt, aber das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das Mittelalter und die Kirche, wo die Leute, wo die Bibel nur auf Latein ausgegeben wurde und alle, die nicht Latein konnten, wirklich über die Kirche die Verbindung zu Gott suchen mussten, wenn sie gläubig waren und selber nicht mündig waren. Also wo du wirklich so, kein Plan, warum ich diesen Zusammenhang jetzt gerade aufbaue, aber so, dass diese Abhängigkeit von jemand anderem aufgebaut wird, damit du halt nicht alleine eigenständig agieren und reagieren kannst.
Macht schon Sinn. Das war auch das Argument, das häufig gebracht wurde, als ich gegangen bin. Du würdest doch ins offene Messer laufen, wurde häufig mal gesagt, dass ich als freier Makler kein hab, der Product Research macht, der kein Profi an der Hand, dass ich das alles bei Königswege hätte. Was auch so ist, safe. Aber die Frage ist halt, ob das überhaupt mein Weg ist, den ich genauso gehen will.
Ja, also ich finde das immer sehr paradox, weil wenn man mal Real Talk spricht, dann braucht jeder Kunde eine AV, was in den meisten Fällen eine dritte Schicht ist. Ja. Und die ist in den meisten Fällen auch nicht bei jedem Kunden anders. Sondern da sucht man sich sein Favorite raus und den vermittelt man dann. Es ist eine Berufsunfähigkeit und eine Arbeitskraftabsicherung. Okay, da kann man schon ein bisschen variieren, je nach Berufsgruppe, aber auch da kann man sagen, für Büroberufe ist Versicherer A ganz geil, für handwerkliche Berufe ist Versicherer B ganz geil. Auch da gehst du doch nicht jedes Mal den kompletten Markt durch und suchst nach irgendwas Neuem. Weil kannst du ja gar nicht, du kannst im Vergleichsrechner das nie alle Bedingungswerke kennen, das geht doch gar nicht. Dann brauchst du ein bisschen Sach und auch da hast du meistens deine Favorites, wo du sagst, die Haftpflicht finde ich bei dem geil, die Unfallversicherung finde ich bei dem geil und dann vermittelst du das und dann hast du halt noch Investment in Immobilien. Klar, wenn du dich jetzt auf BAV oder Gewerbegrund spezialisierst, ist das nochmal ein bisschen anders. Aber wenn man sich das wirklich mal vor Augen hält, dann sind das ein paar Versicherer mit ein paar Versicherungen, wo du dich halt einmal im Jahr ein, zwei, drei Tage hinsetzt, das Ganze studierst, die wichtigen Dinge rausschreibst und dann auch schon weißt, worum es geht. Und du musst ja nicht alle Versicherungsgesellschaften selber durchvergleichen, sondern kannst auch einfach mal in einem Forum, in einer Gruppe oder bei erfolgreichen Maklern, wie Nick schon gesagt hat, einfach nachfragen, hey, was vermittelt ihr und warum? Und dann nimmst du hier eine enge Auswahl und analysierst die halt mal. Ich finde das mit dem Produkt Research, es wird viel mehr aufgeblasen, als es eigentlich ist. Weil eigentlich ist es ein cooler Service, dass man sagt, okay, die Leute überprüfen das. Aber meine Überzeugung bleibt, wenn du als Makler, als Berater blind auf das Produkt Research vertraust und deine eigene Recherche nicht machst, dann weißt du nicht, was du verkaufst. Und das ist dann irgendwo nicht verantwortungsvoll, finde ich.
Korrekt, ja, würde ich auch so sehen. Also 100%. Daher hatte ich den die Problematik mit der PKV. Also klar, kam jetzt nur einmal vor, aber ich wusste nicht, was ich habe weiterempfohlen, habe gesagt, er macht es, so alles easy. Und wer wurde natürlich im Endeffekt dann, oder wer hatte die Schuld? Natürlich auch irgendwo ich, weil ich habe ihn weiterempfohlen. Und das ist halt, ne, wie du gerade eben gesagt hast.
Das kannst du dann halt nicht, auch nicht so schnell rückgängig machen. Ne? So, und da kommt jetzt der Punkt. Genau das ist ja die Argumentation, die die Leute sagen, wenn du gerade zum Beispiel PKV falsch machst, dann hast du ein hohes Risiko, aber das kannst du nicht so schnell rückgängig machen. Aber wenn ich das selber mache und ich das selber verkacke, dann kann ich damit leben. Und dann kann ich mit dem Kunden irgendwie eine Entschädigung aushandeln, sonst irgendwas oder einen Weg finden, wie ich das richtig mache. Aber wenn das jemand anders macht, wo ich weiß, hey, wenn ich mich reingearbeitet hätte, wäre das nicht passiert, dann bin ich pissed. Und dann ist der Kunde pissed. Und dann ist ein ganz, ganz böses Juju im Raum. Also das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Und was mich vor allem ärgert, wenn wir schon so komische Vergleiche angehen, ist diese Argumentation, ja guck mal, als freier Makler hattest du brutal viele Kosten, weil du musst Honorarkonzept selber zahlen, du musst Frank im Bornberg selber zahlen, du musst die Abrechnung selber übernehmen und allein die Abrechnung kostet 5.000 Euro im Monat. Und dann musst du noch Büro selber bezahlen und dann musst du noch, was weiß ich nicht, was selber bezahlen. Also da werden Rechnungen aufgestellt, wo ich mir denke, hey, maybe kann sein, dass wenn du diese Dinge alle nutzt, dass du dann einen Haufen Geld bezahlst, aber braucht man das wirklich, um seinen Job zu machen?
Ja. Ja, also du hast recht, ne? Hundertprozentig. Also die Rechnungen wurden, glaube ich, eher bei Money auch gemacht. Bei mir ging es, ich habe mir alles vorher durchgerechnet tatsächlich, wie teuer das genau ist und so weiter und so fort. Aber auch da wieder, es gibt ganz viele andere Makler da draußen und man kann sich auch einen Account teilen. Also das geht auch, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn jemand da Angst hat oder sowas, das ist Quatsch. Einerseits natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt unbedingt ein Tool haben, aber es ist euch vielleicht zu teuer. Es gibt eine Gruppe, da sind 100 Makler drin gefühlt. Dann fragt man einfach mal nach, okay, gibt es da jemanden, der sich das teilen mag? Und dann werdet ihr da auch eine Antwort bekommen. Das ist nicht das Problem. Für mich war so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich gesagt habe, okay, ich will heute irgendwie, oder ich würde mal gerne diesen Podcast rein, weil, oder halt dann auch mit Money, weil ich halt Angst habe, dass es wirklich da draußen, oder ich denke, dass es da draußen Makler gibt, die einfach nur aus diesen Gründen, die ich jetzt nenne, wie, okay, wo haue ich jetzt mein Berater für eine PKV zum Beispiel? Oder wie mache ich das mit den Kosten und so weiter und so fort? Probiert es einfach. So, also es kann im Endeffekt kann es nicht so schlimm werden, wie es euch suggeriert wird. Mir wurde gesagt, wir laufen lachend in eine Kreissäge. Ja. Es wurde wirklich eins zu eins so gesagt. Und ich bin immer noch da, ich lebe noch. Jeder verdient gutes Geld. Meine Kunden sind nicht alle weggegangen. Meine Partner sind nicht alle weggegangen. Und es funktioniert alles noch besser als vorher. Also
du bist nicht, muss man gedacht, immer, weil die Haftung irgendwie brutal war, oder du bist nicht ultra verschuldet, weil alle Leute jetzt stornieren, weil du jetzt keinen großen Vertrieb im Hintergrund hast, einen großen Namen, ne? Also ganz kurz komisch. Und was ich mir so immer denke, Leute, wenn euch das diese Dinge erzählt werden, dann prüft die doch mal auf Fakten. Mein Lieblingsargument, was die Leute sagen, ja, alleine Blaudirektanbindung kostet 500 Euro im Monat. Das ist meine erste Sache, meine erste Argumentation, dann gehe ich halt nicht zu Blaudirekt. Es gibt ja x andere Möglichkeiten, wo du kostenlos einreichen kannst. Ja, und wenn du der Meinung bist, dass du das unbedingt brauchst, dann kannst du dir ja erstmal woanders, wo es kostenlos ist, starten, dir das Geld erarbeiten und dann dort einreichen. Also und zum Beispiel, ja, wenn gesagt wird, hier, die Vorfinanz zahlt nur 35 Promille aus. Digga, log dich doch mal auf vorfinanz.de ein, hol dir einen Testzugang und guck die Provisionsliste an. Ist ja alles öffentlich. Ist ja nicht so, dass es geheim ist.
Das ist ja. Also das war super dreist. Und auch, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel das mit Blaudirekt oder sowas ansprichst, die Leute dürfen nie vergessen, es gibt auch Möglichkeiten. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, hey, ihr wollt unbedingt Blaudirekt oder sowas haben, es werden sich Makler finden lassen, die wahrscheinlich auch genau dasselbe Tool nutzen und wo ihr sagen könnt, okay, ich gebe dir so und so viel davon ab. Aber dann ist es halt wieder der Punkt, du musst halt unternehmerisch dann geschickt lösen, okay, wie hätte ich es gerne im Endeffekt. So, wir arbeiten im Lebensbereich komplett über Vorfinanz im Endeffekt und da sind wir super zufrieden, da geht alles super easy. Abrechnungssystem, habe ich mir mega Kopfschmerzen gemacht, ohne Probleme, alles ganz, ganz easy, müsst ihr euch gar keinen Stress machen.
Ja. Das ist halt das, was die Leute nicht verstehen. Und häufig wird auch erzählt, dass man bei der Vorfinanz zwar Struktur aufbauen kann, aber der Strukturkopf für die gesamte Struktur, für die Provision haftet, was halt auch nicht stimmt. Jeder haftet nur für das Geld, was er ausbezahlt bekommt. Die Abrechnung kommt wirklich zweimal die Woche und die kommt immer pünktlich. Also ich weiß nicht, ich bin ja seit 2019 bei der Vorfinanz und kann mich bisher echt nicht beschweren. GmbH-Anbindung hat auch super funktioniert, Abrechnung funktioniert, alles läuft und ich zahle dafür keinen Cent. Und wer was anderes meint, wer was anderes braucht, kann es ja meinetwegen behaupten, aber lasst euch doch von diesen Argumenten nicht davon abbringen, etwas für euch zu holen oder einen Weg zu gehen, der für euch potenziell besser ist.
Ja.
Wenn wir schon dabei sind, gibt es vielleicht auch noch andere Punkte oder welche Punkte seid ihr jetzt, nicht seid ihr jetzt, aber welche Punkte findet ihr jetzt geiler, seit ihr Makler seid? Also was gefällt euch jetzt an der freien Maklerschaft im Vergleich speziell zum Strukturvertrieb? Manni, vielleicht fängst du einfach mal an.
Ich fühle mich erstens besser, du bist freier, habe ich das Gefühl, obwohl du im Strukturvertrieb auch schon gewissermaßen frei bist irgendwo, ja. Ist ja nicht so, dass du ein Gewerbe angemeldet hast, aber hier hast du halt einfach nicht mehr diesen Druck, der dir immer so gemacht wird. Ja, bereite zur nächsten Wochenplanung deine 30er-Liste vor. Oder wie viele Termine hast du diesen Monat? Wie viel Umsatz schreibst du diesen Monat? Genau, also das ist halt einfach nicht mehr, ne? Das finde ich halt richtig geil, dass du halt selber mal gucken kannst, wie du unternehmerisch vorankommst. Dass du unternehmerisch deine Systeme richtig einstellst, dass dir nichts mehr vorgegeben wird. Also ich habe jetzt auch zum Wechsel jetzt erstmal meine Systeme richtig eingestellt. Was brauche ich für den Anfang? Habe da selber meine unternehmerische Entscheidung getroffen und die von keinem anderen. Das fand ich richtig cool, dass du da hingehen wachsen kannst. Und bin auch froh, dass ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt unternehmerisch genau in diese Richtung weiter wachsen kann. Der Austausch zwischen den freien Maklern, der ist geil. Also du hast genau das Gleiche quasi wie im Strukturvertrieb, was ich sogar finde, was hier die Qualität noch besser macht, dass du genau das nicht mehr hast wie im Strukturvertrieb, den Produktresearch. Du musst alles selber machen. Heißt, die Kompetenz ist ja auch eigentlich auch krasser. Wenn ich rückwirkend das Ganze betrachte, ich würde mich niemals mehr in dem Strukturvertrieb beraten lassen. Ich persönlich. Weil die meisten Leute haben da einfach wenig Ahnung von Versicherung. Bis keine. Weil die genau auf Vertrieb getrimmt werden.
Blindes Vertrauen einfach. Blindes Vertrauen in den Vertrieb, in das Backoffice, in das Research. Was nicht schlecht sein muss. Also wenn das Produktresearch einen geilen Job macht, dann kriegen die Kunden trotzdem gute Verträge. Aber ich finde das immer so als Argumentation und vor allem so als Makler bist du allein und hast keinen Austausch. Egal, im Strukturvertrieb ehrlich gesagt auch nicht. Weil egal, wen du was fragst, die Lösung ist meistens, mach mehr Umsatz und Partner. Und du kriegst, egal wo du bist, egal welchen Teamleiter, Manager, sonst irgendwas du fragst, du kriegst immer die Meinung, die der Strukturvertrieb hat. Da ist niemand, der einfach mal anders denkt, der einfach mal neue Gedankenansätze reinbringt, der einfach mal neue Vertriebsansätze einbringt, sondern es wird immer nur das runtergebetet, was von oben runterkommt. Und das finde ich persönlich als noch weniger Austausch und weniger Meinung, als wenn du dich mit 10 Leuten unterhältst und da tatsächlich 10 unterschiedliche Meinungen bekommst.
Richtig. Teilweise frage ich mich auch, wie die ihren Bestand betreuen, wenn Kunden mal Rückfragen haben. Es kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der täglich Kundenanfragen bekommt, aber vielleicht platzieren die ja einfach nur A, V, B, U, ich weiß es nicht. Also, das ist ja genau das Thema, was auch nur getrackt wird im Strukturvertrieb, um weiter voranzukommen.
Ja, basically ja. Ne? Also du AVBU, das sind halt die 2 Produkte, wo du am meisten Kohle verdienst und wo du halt am schnellsten in die Stufen schreibst. Wenn du jetzt, was weiß ich, 50 Haftpflichtversicherungen verkauft hast, wird dir zwar die Hand geschüttelt, aber bringt dich halt nicht vorwärts.
Richtig.
Weder einkommenstechnisch noch auf der Karriereleiter. Ja. Nils, was gefällt dir, seit du Makler bist? Oder was findest du jetzt im Vergleich zum Strukturvertrieb vielleicht sogar besser?
Die Freiheit. Einerseits Freiheit im Sinn von, also natürlich hat man bei Königswege auch schon viele Freiheiten, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Aber sagen zu können, okay, ich berate jetzt PKV oder mich interessiert jetzt aber Immobilienfinanzierung und ich will mich daran fit machen und will das auch anbieten können und will das zum Beispiel auch irgendwo abbilden können. Oder aber auch einfach der Fakt, dass man hingehen kann und sich Leads holen kann. Also das sind ja einfach, oder halt auch, ich sage jetzt mal so, es gibt bestimmt auch Leute in Strukturvertrieben, die Leads generieren. Die Sache ist aber, passen diese Leads zu mir? Und wenn die halt nicht zu mir passen, dann habe ich ein Problem. Und draußen am Markt, dann kann ich mich halt dem bedienen, wo ich sage, okay, diese Leads, die passen genau zu mir und wir haben super viele Leadgeber. Ich weiß nicht, Russland, wie viele Lead-Kooperationen hast du selbst jetzt? Also ihr habt ja nicht nur eine, sondern ihr habt ja mit mehreren Maklern noch welche aufgebaut.
Also ich habe aktuell 2, die ich persönlich direkt betreue. Das ist das Projekt Finanzsoldat und das Projekt Absicherungsbuch. Bei Finanzsoldat weiß ja jeder, da geben wir auf
Ja.
Soldaten. Absicherungsbuch haben jetzt eine neue Zielgruppe aufgemacht, weil wir wirklich allgemein auf das Thema Versicherung gehen, wo wir einfach versuchen, eine breitere Zielgruppe zu treffen. Und darüber hinaus haben wir noch locker 8 bis 10 Lead-Projekte von anderen Leuten, die das Ganze machen, wo ich immer wieder halt Leute unterbringen kann. Unter anderem zum Beispiel Clever Finance, ein sehr, sehr starkes Lead-Projekt, was sich auf Investmentberatung spezialisiert hat. Pflegefinanzen, was auf die Investmentberatung beziehungsweise auf die Beratung von Pflegekräften geht. Finanzsiege ist ein sehr, sehr starkes Lead-Projekt, was immer mehr und mehr wächst. Finanz-ITler haben wir, glaube ich, irgendwo noch. Finanzmechatroniker, Mechaniker, Leute, die auf Familien gehen. Wir haben gerade ein neues Lead-Projekt, was wir ab nächster Woche starten, welches ich auch jetzt direkt betreuen werde, was sich auf Mittelstand und Unternehmer ausrichtet. Also wir haben schon so gut wie in jeder Zielgruppe irgendwas, irgendwo was durch und haben auch immer die Möglichkeit, irgendjemanden irgendwo unterzubringen, gerade wenn man aus dem Vertrieb wechselt und sagt, hey, ich habe gerade jetzt Bedenken, wie ich mein erstes Einkommen mache, wie ich vielleicht das erste Jahr überbrücke. Da sorgen wir dafür, dass die Leute einfach einen vollen Terminkalender haben und dadurch dann einfach ihr Einkommen aufbauen. Also es ist schon eine ganze Menge, was wir da haben.
Und sowas meine ich im Endeffekt, also dass du über so eine Sachen verfügen kannst, das ist cool, das macht Spaß, weil im Endeffekt ist natürlich auch die Sache, okay, ich gebe viel an den Vertrieb ab, was bringt der oder was ist das Wichtigste, was ich im Endeffekt brauche, sind halt nun mal Kunden, das ist Lob. So. Und das ist schön, wenn du da eine Möglichkeit hast, wo du wirklich für deine persönliche Zielgruppe, ich sage jetzt mal, einfach Leads finden kannst oder eine Person, die einfach genau diese Zielgruppe erfüllt. Dann findet man eine unternehmerische Vereinbarung, dass man sagt, okay, du kriegst so und so viel vom Umsatz ab und so machen wir das. Und man kann da natürlich auch noch ein bisschen verhandeln, so wie man das dann zum Beispiel gerne hätte. Das fand ich halt mega cool.
Ja, und was halt auch ein Thema ist, du kannst halt auch selber lernen, wie Lead-Generierung funktioniert. Bringen wir unseren Leuten auch bei. Du kannst auch zum Beispiel eine eigene Zielgruppe aufmachen und nur für dich Leads generieren oder ein eigenes Lead-Projekt aufbauen, wo du die Leute unter dir anbindest und dann entsprechend Lead-Beratung machst. Also es ist einfach nicht mehr so angeschränkt. Und was ich halt sinnlos finde, das ist sinnlos as fuck, ganz ehrlich. Wenn du im Strukturvertrieb, keine Ahnung, Manager bist, mit deinen, was weiß ich, 35% oder was du da kriegst, dann versuchst Lead-Beratung oder Online-Marketing zu lernen, wo du 100% der Marketingkosten hast, aber im Endeffekt bei Umsatz nur 35% des Umsatzes reinkriegst. Das ist doch eine Rechnung, die geht in keinem Universum auf. Deswegen machen es wahrscheinlich auch viele Leute nicht. Und die Leute oben im Strukturvertrieb, kein Plan. Weiß nicht, warum die jetzt nicht unbedingt das Thema ausrollen, aber ich persönlich glaube, wenn Strukturvertriebe Lead-Beratung, Ausbildungen zulassen würden, würde das komplette System kollabieren und zusammenbrechen. Weil keiner mehr Bock hat, irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis zu akquirieren.
Das wird wahrscheinlich auch der Grund, warum die es nicht machen. Also genau das Thema habe ich mich auch gefragt. Also warum machen die das nicht? Also, sind die irgendwie... Ja, also alles läuft heutzutage online, ne? Also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen.
Ja, ja. Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist, glaube ich, weil das System das Ganze nicht verkraften würde. Weil du, wie gesagt, wenn du mit Leads arbeitest, hast du halt wirklich von heute auf morgen viel mehr Kundenanfragen als sonst. Hast auch halt eine höhere Schlagzahl. Klar ist nicht jeder Lead ein Treffer, aber du hast halt einfach durch die Quote einfach viel, viel höhere Schlagzahl, die du an Termin legst, an Terminen, die stattfinden und dementsprechend auch an Abschlüssen. Das heißt, die Differenzprovisionen würden relativ schnell gering ausfallen. Also die Leute würden viel zu schnell die Stufen schreiben und viel zu schnell vorwärts kommen, als dass es sich für andere lohnt. Ich meine, überleg mal, wenn du, Manni, jetzt über mir bist in der Hierarchie und ich unter dir bin und ich jetzt mit Leads anfange, du aber nicht, dann komme ich ja relativ schnell an den Punkt, wo wir stufengleich sind oder wo ich dich vielleicht sogar überhole. Leute würden sich relativ schnell fragen, hey, warum soll ich noch Team aufbauen, wenn ich doch einfach mit meinen Beratungen meine 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro im Monat verdienen kann, was dann auch relativ zügig funktioniert. Wer das mal ausprobiert hat, der weiß, dass das relativ einfach geht. Und der zweite Grund, warum die das nicht machen, ist, glaube ich, weil die es einfach nicht können. Also wie gesagt, die meisten Führungskräfte im Strukturvertrieb, da spreche ich jetzt von DM, GM, Partner, was weiß ich nicht, wie es da oben heißt, die haben den Vertrieb halt innerhalb der letzten 15 Jahre aufgebaut und die haben es halt mit den Methoden aufgebaut, die sie jetzt aktuell beibringen. Und du kannst im Strukturvertrieb nur von den Leuten lernen, beziehungsweise nur das von den Leuten lernen, was sie selber auch können. Also jemand, der kein Online-Marketing kann, der kann ja auch kein Online-Marketing beibringen. Ja, und dann gibt es klar, ich weiß doch, am Anfang, als es Königswege gab, hatten die, glaube ich, irgendwie eine Kooperation mit Wehner Consulting. Das war, glaube ich, irgendwo so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es hier noch besteht oder nicht, aber dann konnten Leute sich über Wehner sozusagen Social-Media-Coaching einkaufen, mussten aber trotzdem, ich weiß nicht, ganz oder teilweise ganze selbst bezahlen, wo ich mir dann wieder denke, Digga, wenn du selbst bezahlst, wäre doch einfach freier Makler, kauf dir das Ganze ein, da hast du zwar 100% der Werbeausgaben, aber auch 100% der Einnahmen. So what?
Ja. 100%.
Gut, dann Jungs, erstmal vielen, vielen Dank für eure Insights. Ich fand das sehr, sehr spannend, beide sehr, sehr unterschiedliche Stories, aber doch mit sehr vielen Gemeinsamkeiten und vor allem auch, dass ihr das Ganze so öffentlich teilt, wird, glaube ich, sehr, sehr vielen helfen. Und gerade wenn es jetzt darum geht, dass jemand jetzt diesen Podcast anhört, der jetzt vielleicht noch im Strukturvertrieb ist, der sich Gedanken macht, ob er jetzt diesen Schritt wagen soll oder nicht oder dass ich vielleicht einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus trauen möchte. Welchen Tipp hättet ihr an diese Person, welchen Rat würdet ihr ihnen geben oder was wären eure besten Ratschläge? Nils, vielleicht fängst du an.
Ich würde sagen, einfach trauen und nicht zu viel Angst haben vor verschiedenen Dingen, die einfach ja gesagt werden, wie zum Beispiel also uns wurde gesagt, wir laufen lachend in eine Kreissäge rein. Ich lache immer noch, aber nicht in der Kreissäge, von daher ist da alles gut gelaufen. Auch mit Kosten etc. lasst euch da nicht abschrecken, wenn ihr es wirklich machen wollt. Wenn man natürlich sagt, okay, hey, ich will jetzt ganz, ganz viele Partner aufbauen und will dann von denen leben und so weiter und so fort, dann kann das vielleicht für dich der richtige Weg sein im Strukturvertrieb. Du kriegst es auch anders hin, also es geht auch anders. Aber für mich war immer das Ziel, dass ich gesagt habe, ich will später unabhängig sein von meinen Partnern und sagen können, ich habe meinen eigenen Bestand, ich kann damit so und so viel Bestandsprovision generieren und so weiter und so fort, so wie das auch alteingesessene Makler machen. Von daher habe einfach nicht so viel Angst. Und wenn irgendwelche Dinge gesagt werden, wie zum Beispiel Promillsätze etc. pp., lass dir das bestätigen. Oder dass eine Person weniger verdienen würde und so weiter und so fort. Weil es ja vielleicht dann gar nicht so richtig ist, wie es gesagt wurde.
Ja, es ist schön, dass du es gerade nochmal gesagt hast, ne? Weil im Strukturvertrieb der Partneraufbau irgendwie so als der heilige Gral betrachtet, ne? Bau einfach 100 Partner auf und dann lebst du in finanzieller Freiheit, was erstens Bullshit ist, weil die meisten Vertriebspartner, die ich kenne, die viele Partner haben, die haben einen vollen Terminkalender von morgens bis abends, arbeiten 12 Stunden, weil du halt mit jedem irgendwie ein Potenzialgespräch oder sonst irgendwas führen musst. Und zweitens ist, das hast du treffend beschrieben, du bist halt abhängig von deinen Partnern. Und wenn eine starke Struktur aus deiner Unterstrukturierten, aus deiner Downline oder wie man auch immer das Ganze nennt, wenn die unter dir sind und entscheiden zu gehen als Kollektiv, was ja Real Talk passiert. Ich meine, damals, als ein gewisser Bereich von der Theke zu Königswege gewechselt hat, sind mehrere hundert Leute quasi über Nacht von heute auf morgen aus der Division von diesem einen Generalmanager zu Königswege gegangen. Warum glauben die Leute, dass das bei Königswege nicht passieren kann? Warum glauben die Leute, dass das nicht geht? Du hast ein, zwei starke Bereiche und wenn es dann persönliche Schwierigkeiten gibt oder die Leute sich denken, nee, woanders kann ich vielleicht einfach besser mein Unternehmen aufbauen, meine unternehmerischen Ziele schneller erreichen, wer sagt dir, dass das dir davon abhalten wird zu gehen? Und das stelle ich mir immer vor, du baust hier 3, 4, 5, 10 Jahre lang meinetwegen ein starkes Team auf und wenn dann ein starkes Team oder vielleicht sogar zwei starke Teams gehen, ist dein Lebenswerk im Arsch. Das finde ich halt irgendwie eine Sache, über die auch irgendwie keiner spricht.
Nee, das war ganz kurz noch dazu. Das war eigentlich bei mir auch einer mit der größten Punkte. Also halt, das sind alles freie Menschen. Das darf man nicht vergessen. Und wenn die gehen wollen und wenn die Leute nicht davon leben können oder, wie ich habe es eben angesprochen, eine Person schreibt 7.000 Euro Umsatz, verdient nur knapp 2,5 vielleicht oder so da dran. Und dann kommt nach 2,5 Jahren die Storno rein und dann sind es auf einmal nur noch 1.500 Euro, die Person verdient hat, dann wird's eng. Und ja. Leute müssen davon leben können, Partner müssen davon gut leben können. Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du halt abhängig und hast auch ein hohes Risiko, was das angeht. Und da habe ich mich nicht gesehen, aber da muss jeder für sich entscheiden.
Nee, das ist ein brutales Risiko, weil wenn es hart auf hart kommt, wir haben es jetzt, seit wir diesen Podcast gestartet haben, echt mehrfach bewiesen, mehrere hundert Leute sind schon aus dem Strukturvertrieb rausgekommen, um Makler zu werden. Wenn es hart auf hart kommt, da hält dich auch kein Vertriebspartnervertrag. Da hält dich auch keine Kündigungsfrist und keine Sanktionen und sonst irgendwas. Weil dann sind die Leute meistens noch mehr pissed und sagen, okay, ich warte jetzt die Kündigungsfrist ab, aber warte mal ab, was danach passiert. Also aus meiner Sicht ist Strukturaufbau im Strukturvertrieb mit einer der riskantesten Sachen, die du überhaupt machen kannst, weil du maximal abhängig von der Laune deiner Partner bist. Das ist mein Statement dazu. Aber gut, Manni. Hast du da vielleicht auch noch was zu sagen oder möchtest du direkt mit deinem Tipp raushauen?
Da bin ich auch bei dir. Also ich habe es ja auch selbst bei meinem Wechsel gemerkt, dass also wie krass abhängig da Leute von den Partnern sind. Also dass sie mit allen Mitteln probieren, halt die Leute zu halten. Ne? Aber mein Tipp an der Stelle wäre jetzt einfach, dass der oder diejenige einfach nochmal ganz zurückgehen soll und sich nochmal Gedanken machen soll über die tatsächlichen Ziele. Nicht die Ziele, die vorgegeben werden, die dir bildlich visualisiert werden von jemand anderes oder du sollst dir nichts von deiner Führungskraft abgucken oder sowas. Es ist wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet.
Ja.
Wenn das ein Strukturvertrieb der Weg ist, den du cool findest, dann mach es, dann geh den Weg. Aber dann guck dir nochmal den Strukturvertrieb genau an. Überleg dir, wo willst du hin, ja, und vielleicht gibt es da noch ein paar andere Möglichkeiten, wo du schneller hinkommst.
Eine bewusste Entscheidung treffen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also gerade, dass du es angesprochen hast, ich habe es früher nie so wirklich wahrgenommen, aber eigentlich waren die Ziele, die ich mir im Strukturvertrieb aufgeschrieben habe, nie wirklich meine Ziele. Ich möchte die und die Stufe schreiben, ich möchte die und die Position erreichen, ich möchte so und so viel Geld verdienen. Und dadurch, dass es nie halt meine Ziele waren, sondern dass es irgendwo eine Vorgabe war, sondern hey, guck mal, das wäre cool, wenn du das erreichst oder dann bist du jemand, wenn du eine Rolex trägst oder so. dadurch war ich auch nie motiviert, das Ganze wirklich zu erreichen. Erst wenn du dir wirklich mal eigene Ziele steckst, also das, was dich wirklich bewegt und motiviert, wenn du dir wirklich mal Gedanken darüber machst, ganz egoistisch, was dich glücklich machen würde, dann kannst du prüfen, ob der Weg, den du gehst, der richtige ist oder nicht. Das finde ich ein schönes Abschlusswort. Danke, Manni.
Gerne.
Ja. Gut, Nils, Manni, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. War eine echt sehr, sehr spannende Podcast-Episode mit sehr vielen Insights. Ich denke, viele Leute, die hier zuhören, werden sehr viel Mehrwert daraus ziehen können. Was sagt ihr? Haben die Leute die Möglichkeit, irgendwie auf euch zurückzugreifen, mit euch mal zu sprechen, vielleicht mal ein paar Fragen zu stellen? Instagram, E-Mail, was ist euch da am liebsten?
Manni, du darfst gern.
Instagram natürlich, LinkedIn sind wir auch aktiv, so ich zumindest. Ja, ansonsten, wenn der ein oder andere mal in Koblenz ist, können wir uns gerne mal auf einen Kaffee oder so treffen.
Super Sache. Nils, was sagst du?
Ja, auch von meiner Seite aus. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne über LinkedIn zum Beispiel, da bin ich gut erreichbar. Über Instagram geht natürlich auch. Und wenn ihr natürlich auch Lust auf gute Lead-Kooperationen oder sowas habt, dann könnt ihr auch an Russland denken. Ich glaube, der kann euch da auch helfen.
Vielen, vielen Dank für dieses Shoutout. Wir arbeiten ja alle irgendwo gewissermaßen füreinander und zusammen und helfen uns gegenseitig. Für alle, die jetzt Bock haben, mit Nils oder mit Manni ein bisschen persönlich zu sprechen, ein paar Fragen zu stellen, die Profile von LinkedIn und Instagram sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.